Michael, viele Männer haben ja heute mit so typischen Symptomen wie Energiemangel, Abgeschlagenheit, Libidoverlust und Co. zu tun, reden da aber oft nicht drüber oder akzeptieren das einfach blind. Was würdest du sagen, läuft in unserem System heutzutage irgendwie vielleicht falsch, dass dieses ganze Thema Testosteronmangel oder auch Probleme mit Testosteron gar nicht richtig anerkannt sind?
Ja, in unserem System fehlt vielleicht auch die Verknüpfung von Erschöpfung generell zu Testosteron. Natürlich ist Testosteron nicht Erschöpfung und es gibt viele andere Dinge, aber die meisten Männer sind tatsächlich, die berichten, wenn sie dann kommen, 2-3 Jahre später, nachdem alles so aufgetreten ist. Das ist so der Durchschnitt. Sie sagen, es ist schon seit 3-4 Jahren vielleicht auch schon so, dass ich mich schlecht fühle, dass ich wenig Energie habe, wenig Drive, dass ich schon mittags müde bin. Da könnte ich mich schon hinlegen. Wenn ich abends nach Hause komme, setze ich mich aufs Sofa und habe keine Lust mehr, Freunde zu treffen. Und ich habe auch, das kommt meistens dann so nach 10 Minuten ungefähr, wenig Libido. Ich habe wenig Lust auf Sex. Meine Frau beschwert sich, bezieht das auf sich. Und es gibt natürlich ganz viele verschiedene Dinge, die da reinspielen können. Und das ist natürlich nicht nur Testosteron. Man muss eben an Testosteron denken. Und darüber wollen wir heute ja auch reden. Aber es gibt auch viele andere Faktoren, die sowas verursachen können. Eben unsere Bedingungen, wie wir leben, dass wir ständig irgendwie Informationen abrufen, nie zur Ruhe kommen, unser Schlaf nicht gut ist. Das kann natürlich auch an anderen Hormonen liegen, wie zum Beispiel der Schilddrüse oder dem Cortisol aus der Nebennierenrinde. All diese Hormone sind ja wie ein Orchester, das zusammenspielen muss. Und wir sind quasi der Dirigent. Und wenn der Dirigent nicht in Ordnung ist oder nicht übt, oder wenn die Instrumente verstimmt sind oder wenn die Musiker nicht üben, da gibt es viele verschiedene Ursachen, dann klappt das am Ende mit dem Stück nicht. Und dass das dass die Leute lange brauchen, ich glaube, das ist auch so ein Männerding. Die Männer sagen, ich kämpfe mich da durch, ich gehe jetzt weiter ins Gym. Ich war vorher 3-mal im Gym pro Woche, jetzt gehe ich 5-mal. Aber das geht ihnen immer weiter schlechter. Ne? Also das kommt, die erholen sich auch gar nicht mehr. Einfach auch durch dieses Anspruchsdenken, dass sie sich da selber durch wieder rauspowern müssen. Und das ist eher das Problem. Eine Frau nimmt sich, glaube ich, eher wahr und geht auch zu ihrem Facharzt, dem Gynäkologen, und sagt dann, irgendwas stimmt mit mir nicht. Und die ist das auch gewohnt. Seit sie ein junges Mädchen ist, geht sie da einmal im Jahr hin vielleicht. Und ein Mann, der geht nur hin, wenn er Probleme hat und dann zu spät.
Würdest du sagen, das ist, du hast es gerade gesagt, so ein Männerding? Oder würdest du sagen, das ist vielleicht auch so eine gesellschaftliche Erwartungshaltung an den Mann?
Ja, vielleicht ist es eine gesellschaftliche Erwartungshaltung. Viele Männer denken natürlich auch inzwischen anders über sich und haben so eine Awareness für diese Probleme und wollen sich gesund ernähren und informieren sich ganz viel über Ernährungsstoffe und wie sie trainieren und wie sie schlafen und wie sie sich selber auch optimieren können. Aber auch da können sie natürlich in eine Art Falle reinrennen, indem sie sich einfach alles vollkommen übertreiben und auch gar nicht mehr so an sich denken, ne? Und alles immer viel zu perfekt machen wollen. Ich glaube, das ist so die andere Seite, ne? Es gibt viele Männer mit Übergewicht, die gar nicht mehr trainieren. Das nimmt immer weiter zu in Deutschland. Und es gibt auch viele, die zu viel tun, ne? Die es alles zu perfekt hinbekommen wollen. Und ich glaube, das kann am Ende auch schaden.
Absolut. Vielleicht gehen wir mal so ein bisschen ins Detail. Und lass uns mal gerade so mit diesem Thema Libido vielleicht starten. Wenn jetzt, nehmen wir mal an, kommt ein Mann, der ist so Ende 30, kommt zu dir und klagt über Libidoverlust. Was würdest du jetzt ehrlich sagen, sind so die Verteilung der typischen Ursachen, die du einfach im praktischen Alltag siehst?
Also ein Libidoverlust, da frage ich den Mann auch immer, wie sieht sein Leben aus? Ne? Arbeitet er viel? Welchen Job hat er? Hat er Tag- und Nachtschichten? Muss er vielleicht immer zu wechseln zwischen morgendlicher und nächtlicher Tätigkeit? lebt in einer Beziehung, hat er einen Kinderwunsch. All solche Dinge sind wichtig über ihn zu erfahren. Und natürlich kann ein Testosteronmangel auch eine Ursache für den Libidoverlust sein, aber man muss das dann im Kontext einordnen. Das heißt, ich frage ihn auch mal, wie sieht's denn aus mit dem Training und so, wenn Sie jetzt Sport machen? Und sagen viele, ja, ich trainiere, aber es passiert eigentlich gar nicht mehr viel. Ich baue eigentlich keine Muskeln auf, ich baue eher Fett auf. Meine Erholungszeiten werden immer länger. Wenn ich trainiert habe, dann fühle ich mich nicht besser, sondern schlechter. Und ich muss mich seltener rasieren. Das fällt mir auch auf. Ne? Das sind auch so typische Dinge, die auf einen Testosteronmangel hindeuten. Aber natürlich kann Libidoverlust, und das wissen wir alle, nicht nur am Testosteron liegen, aber man muss eben dran denken.
Ich glaube, was in dem Kontext vielleicht wichtig ist, auch für den Zuhörer, dass man so ein bisschen versucht zu differenzieren in primäre Ursache und in diese sekundäre Ursache. Also die sekundäre Ursache ist vielleicht der Testosteronmangel, aber wodurch ist der bedingt? Was würdest du sagen, ist jetzt, also nehmen wir mal jetzt so diese ganzen typischen Erkrankungen von Hypophysenproblemen und so, nehmen wir das mal vielleicht aus. Aber was würdest du sagen, sind so das, was du in der Praxis die häufigsten Ursachen von dem Testosteronmangel, wenn ein Mann mit Libidoverlust oder anderen Symptomen zu dir kommt?
Also ein bisschen muss ich noch mal zu den klassischen Ursachen sagen.
Ja, klar. Na,
also wir haben ja die klassischen Ursachen für einen Testosteronmangel, mit dem die Männer auch schon kommen können. Das heißt, der Hoden arbeitet nicht richtig von Geburt an oder durch eine Verletzung oder einen Tumor oder das Kleinefelter-Syndrom, wenn also ein X-Chromosom zu viel da ist. Oder die Hypophyse, die Hirnanhangsdrüse, die auch alle Drüsen steuert, nicht nur den Hoden, auch die Schilddrüse und die Nebennieren, arbeitet nicht richtig. Das kann angeboren sein, das kann aber auch erworben sein durch einen Hypophysentumor oder einen Autounfall, ein Schleudertrauma, wo der Hypophysenstiel angerissen oder abgerissen ist, dann sind die anderen Drüsen auch betroffen. Solche Männer, die haben den klassischen Testosteronmangel, die merken natürlich dann ganz drastisch, wenn das im Laufe ihres Lebens aufgetreten ist, dass ihnen auf einmal was fehlt. Es gibt aber auch welche, die nie Libido erlebt haben. Die kommen auch manchmal sagen, ich bin irgendwie jetzt schon Anfang 30 und ich habe mein ganzes Leben irgendwie anders als andere verbracht, aber er kann das nicht einordnen, den Libidoverlust, weil er gar keine Libido hatte, niemals. Aber das sind natürlich eher Ausnahmen. Es gibt einfach Männer, die haben über die Zeit ihre Libido verloren und merken, dass irgendwas nicht so stimmt und dass das vielleicht mit Testosteron zu tun hat. Das haben auch viele schon mitbekommen. Und wie gesagt, die Libido ist eben ein Teil der generellen Erschöpfung. Ich glaube, die Erschöpfung ist so Fatigue. Das ist so das Thema unserer Zeit, weil das überdeckt die Libido noch viel mehr. Also die Libido ist ein Aspekt dieser ganzen Sache, weil die Erschöpfung einfach noch viele andere Dinge mitbedingt. Und meistens, muss man sagen, haben diese Männer dann doch tatsächlich Übergewicht. Oder das ist das Bauchfett, das das macht, um das ganz klar
zu sagen. Wo fängt das für dich an, Übergewicht? Also würdest du das am BMI festmachen oder ist das Körpergewicht?
Ja, also der BMI ist ja grob schon mal ganz gut, aber man geht ja auch immer weiter vom BMI weg. So eine Zeit lang war ja der Bauchumfang alleine schon wichtig. Wir in Deutschland sollten nicht über 94 Zentimeter Bauchumfang als Männer haben, 2 Zentimeter über dem Bauchnabel gemessen und morgens vom Essen. Die Amerikaner geben sich 102 Zentimeter. Ich finde, das ist schon ganz schön viel. Das ist schon ganz schön viel, wenn man 102 hat. Obwohl das auch inzwischen relativiert wird. Man nimmt jetzt eher die Waist-to-Height-Ratio. Also jemand, der größer ist, der darf auch ein bisschen mehr Bauchumfang haben. Also die sollte nicht über 0,5 sein. Also was man ganz grob sagen kann, halte deinen Bauchumfang auf der Hälfte deiner Größe. Das ist ein gutes Maß, denn was da drüber hinausgeht, das hat dann auch schon was mit kardiovaskulären Risikofaktoren zu tun, die sich ganz schnell verdoppeln können. Also wenn Waist-to-Height-Ratio, also Bauchumfang zu Körpergröße, über 0,6 liegt, dann hat man ein doppeltes Risiko mindestens für Herzinfarkte und Schlaganfälle ab einem gewissen Alter. Und das gilt auch für Frauen. Für Frauen ist es sogar so, dass sich die ganzen Risikofaktoren, die dazukommen, nicht addieren, sondern multiplizieren. Da geht es dann noch mehr ab, dann sogar.
Würdest du sagen, in den letzten, vielleicht ganz pauschal formuliert, 6 Jahren ist dieses Thema mit Fatigue mehr geworden?
Das Thema Fatigue, Erschöpfung ist mehr geworden. Ich weiß jetzt nicht genau, ist das jetzt irgendwie eine Mode, dass die Leute daran denken, dass sie so erschöpft sind? Hat Corona da was mit zu tun? Post-Covid oder Long-Covid und dass die Leute so lange rumkrebsen und sich nicht erholen nach einer Virusinfektion? Ich glaube aber, dass da was dran ist. Ich glaube, Corona hat uns viele Dinge beschert, die nicht unbedingt alle nur schlecht sind, ne? Wie zum Beispiel auch, was das Internet angeht und die elektronische Kommunikation, Videokonferenzen, das ist alles damit gekommen, aber das hat auch unser Leben total verändert und unsere Aufmerksamkeit für solche Dinge. Und insofern glaube ich, tatsächlich unsere Art zu leben hat sich in den letzten Jahren ziemlich geändert und darum glaube ich auch, wir haben uns nicht geändert. Unsere Einstellung dazu und unsere Fähigkeit, mit dieser Informationsflut umzugehen, die führt tatsächlich dazu, dass wir erschöpft sind und vielleicht auch manche Leute Wege suchen, da rauszukommen, die nicht optimal sind. Entweder gar nichts mehr tun, ganz viel essen, Alkohol oder zu viel Sport, alles möglich.
Ja, ich glaube vor allen Dingen, also ich gebe dir komplett recht, deswegen kein Aber. Ich würde noch einen Satz oder einen Faktor hinzufügen. Ich glaube, das ist aber so mehr in meiner Generation, dieser ganze Hype um Longevity, ist ja, ne, in dem Testosteron-Thema ist Longevity ja auch ein ganz großer Punkt. Oder andersrum, im Longevity-Kontext ist ja Testosteron oder TRT ein großer Punkt. Ich glaube, dass dadurch eine gewisse Erwartungshaltung man auch irgendwie an sich selber hat, dass man ja mehr möchte und weiter und schneller und besser. Und deswegen auch so ein bisschen die Frage ist, nehmen halt viele Menschen vielleicht auch eher einen Energiemangel wahr, so salopp formuliert, weil sie ja mehr wollen. Weißt du, was ich meine?
Ja, das glaube ich auch. Da stimme ich hier zu, bin ich voll bei dir. Ne? Also, dass die Leute einfach auch mehr auf sich achten. Obwohl ich ja glaube, man lebt nicht länger, wenn man sich selber optimiert, aber man lebt mit mehr Qualität länger. Ne? Also mehr Qualität zu den Jahren hinzuzufügen ist auf jeden Fall möglich, das glaube ich schon, wenn man auf sich selbst achtet und viele andere Dinge mit beachtet, die auch mit Hormonen zu tun haben. Aber ich glaube jetzt nicht, dass wir ja alle durch verschiedene Maßnahmen bei 120 werden.
Was würdest du sagen, gerade auch so aus der Erfahrung in der Praxis, wenn wir uns dieses Thema symptomatischer Libidoverlust, Energiemangel und Co. angucken, welcher vielleicht mit einem Testosteronmangel korreliert in dem Kontext, wie oft ist es dann wirklich das Problem eines medizinischen Testosteronmangels und wie oft ist dieses Lifestyle-Thema, was dann sekundär zum Testosteronmangel führt? Also wie würdest du sagen, ist die Verteilung da wahrscheinlich?
Also ein richtiger Testosteronmangel, ja, das ist ja die Frage, was ist ein richtiger Testosteronmangel? Es gibt Leitlinien, auch von den europäischen Urologen, die ganz klar sagen, der Mann soll mit Symptomen kommen. Wir wollen nicht Laborwerte behandeln. Also der Meinung bin ich auch. Ich möchte jetzt niemanden mit Testosteron behandeln, der überhaupt gar keine Probleme hat, sondern jemand soll mit Problemen zu mir kommen. Wir wollen nicht irgendwie die ganze Bevölkerung durchmessen und allen Testosteron geben, wo man einen niedrigen Wert findet. Das ist nicht der Sinn der Sache, sondern andersrum, die Beschwerden müssen da sein. Und da gibt es Grenzwerte, die angegeben wurden, wie 12 Nanomol pro Liter für das Gesamttestosteron und das freie Testosteron. Wird im Moment so ein bisschen diskutiert, wo da die Grenze sein könnte, dass also nicht an Eiweiße gebundene freie Testosteron, das in die Zellen kann. 220 Picomol pro Liter ist im Moment die Grenze, die die EAU angibt, obwohl es auch andere Leute gibt, die andere Grenzen angeben. Aber ich glaube, die Verteilung, dass die Leute, die mit den Beschwerden kommen, Da habe ich natürlich wahrscheinlich aber auch ein verzerrtes Bild, weil die häufig schon eine Diagnostik hinter sich haben. Bei mir haben ungefähr 80% der Leute dann tatsächlich auch einen Testosteronmangel. Aber die waren schon woanders. Vielleicht gibt es auch viele, die die Werte gemessen haben und die waren normal und kommen dann nicht zu mir. Ne? Die denken, ja, der Herr Zitzmann, der kümmert sich um Testosteron. Aber ich denke, es ist auch wichtig, sich um andere Dinge zu kümmern. Ne? Hatten wir ja auch schon überlegt, Schilddrüsen, Hormone, Cortisol, Stressachsen. Das ist eben ganz wichtig. Und irgendwann muss man auch an die Genetik des Androgenrezeptors denken. Denn viele Leute haben normale Testosteronwerte, haben aber trotzdem Symptome, die einem Testosteronmangel total ähnlich sind oder eigentlich auch einen Testosteronmangel widerspiegeln, weil ihr Androgenrezeptor genetisch so ist, dass sie eigentlich mehr bräuchten. Und dann fallen die aus diesen ganz normalen Rastern heraus und man misst normale Werte. Aber für diesen Mann treffen die gar nicht zu. Der müsste mehr haben.
Und von diesen 80%, wenn du jetzt geredet hast, was würdest du schätzen, wie viel Prozent haben davon ein primär führendes Lifestyle-Problem und deswegen den Testosteronmangel oder eine organische Ursache?
Also ich würde das gar nicht so trennen. Also eine organische Ursache ist für mich auch das Übergewicht oder auch das Untergewicht, weil der Körper braucht seine optimalen Signale. Das Fettgewebe schickt ja das Leptin aus. Das wiederum an die Hirnanhangsdrüse und an den Hypothalamus geht und dort an bestimmte Rezeptoren bindet und Kaskaden auslöst. Und haben wir zu wenig Leptin, sind untergewichtig, fährt das ganze System runter. Haben wir zu viel Leptin, fährt das System auch runter. Das ist einfach so, derjenige, der nicht optimal mit seinem Energiehaushalt zu Rande ist, der soll sich wahrscheinlich evolutionär nicht so sehr um Probleme kümmern, die was mit der Fortpflanzung zu tun haben oder mit dem Behüten einer Familie zum Beispiel.
Was würdest du sagen, ist so das größte Frühwarnsignal für ein potenzielles Problem im Testosteronstoffwechsel?
Ich persönlich glaube, das fällt den meisten Männern gar nicht so auf. Sind die Morgenerektionen, die auf einmal wegbleiben. Also das kennen viele von früher, die Morgenerektion war eigentlich immer da, manchmal wird man davon auch nachts wach und auf einmal sind die weniger geworden. Und das ist ein Zeichen nicht nur des Alters an sich, das können auch Männer haben auch normale Morgenerektionen, wenn sie normale Testosteronwerte haben, wenn sie älter sind. Das ist tatsächlich ein Warnzeichen und vielen fällt auch auf, wie oft muss ich mich rasieren. Das ist eigentlich ja nicht so wichtig und viele haben ja auch gerne einen 3-Tage-Bart. Aber manchmal fällt es schon auf, dass sie sagen, Mensch, ich mache das noch alle 14 Tage, wächst nicht mehr so sehr der Bart. Und vielen fällt auch auf, was sie eigentlich gar nicht so stört, ja, meine Körperbehaarung ist weniger, insbesondere an den Beinen, so an den Waden. Da hatte ich früher Haare, die sind jetzt nicht mehr da. Das ist ja alles nicht so schlimm an sich, aber es sind Zeichen, die darauf hindeuten. Und wenn derjenige mir sowas erzählt oder da ich auch aktiv danach frage, dann stimmt das meistens häufig dann auch mit den späteren Laborergebnissen überein.
Ich habe tatsächlich in der Vorbereitung und auch beim Spazieren, ich habe es ja kurz im Vorhinein schon erzählt, dass ich mit meiner Tochter morgens immer spazieren gehe und heute Morgen sehr lange mit der spazieren gegangen bin. Und ich wollte genau auf dieses Thema Erektionsstörung jetzt tatsächlich hinaus. Von daher schön, dass das für dich das erste Frühwarnsignal ist. Ich habe mich tatsächlich in dem Kontext wirklich ehrlich jetzt einfach mal gefragt, also nimmt man das wirklich wahr, dass man eine morgendliche Erektion hat die ganze Zeit? Also ja, man hat das, wie du sagst, man wird davon wach zwischendurch mal als Mann und man hat das auch manchmal, dass man morgens wach wird und jetzt ganz, ganz blödes Beispiel, dass du irgendwie einfach länger auf Toilette brauchst, weil du halt nicht direkt auf Toilette gehen kannst, weil du eine Morgenerektion hast. So. Aber ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, das kriegt man jeden Tag oder jeden zweiten Tag mit,
Man kriegt das nicht immer mit, aber ich glaube, man kriegt mit, wenn es weniger wird. Und da wenn man auch, manchmal wird man ja auch nachts wach davon. Und das wissen die meisten Männer zu berichten. Wobei wir jetzt vielleicht auch nochmal sagen sollten, Morgenerektion und generell Erektion im sexuellen Kontext, das sind unterschiedliche Sachen. Ne? Die Morgenerektionen werden ja ohne Sexualität vielleicht durch Träume ausgelöst. Der Körper trainiert einfach die Erektion. Aber die Erektionsstörung, die im sexuellen Bereich dann auftritt, dass man einfach gar nicht mehr hart wird oder nur noch 2-3 Minuten durchhält, das kann ein Mangel an Testosteron sein, das kann aber auch noch ganz was anderes sein, weil das wird ja auch durch Blutgefäßschäden verursacht oder Nervenschäden. Da müssen wir dann an die kardiovaskulären Risikofaktoren denken, Bluthochdruck, Blutfette und vor allem auch den Blutzucker. Ne? Der Blutzucker kann die Blutgefäße schädigen, aber auch die Nerven, die den Penis versorgen. Diabetiker haben da ein schweres Lied von zu singen. Gerade wenn sie nicht gut eingestellt sind, ist die Erektionsfunktion somit das Erste, was nicht mehr gut funktioniert.
Ja, ich will das nochmal hervorheben, weil ich glaube, dass du mit einer der relevantesten und wichtigsten klinischen Konzepte eigentlich in diesem Testosteron-Kontext tatsächlich auch, weil wir da ja jetzt ehrlicherweise diese Bubble von Libido-Verlust, von diesen typischen Testosteronsymptomen verlassen und uns ja gerade so in diesen Formkreis von kardiovaskulären Themen bewegen, die ja nun mal Haupttodesursache Nummer 1 weltweit nach wie vor sind. Und was glaubst du aus deiner Perspektive, warum ist dieses Thema Morgenerektion nicht irgendwie eine typische Frage in der Hausarztpraxis? Oder wenn es um ein generelles kardiovaskuläres Risikoscreening geht, warum wird da nicht dran gedacht?
Es ist, glaube ich, einfach, es ist unangenehm. Und wie soll man das in dieser Zeit von 3 Minuten unterbringen, wenn man jemanden noch nicht kennt? Man kann jetzt nicht sagen, guten Tag, Herr Müller, wie ist es mit Ihren Morgenerektionen? Das ist ja eine Sache, da muss man einfach ein bisschen Zeit mitbringen. Und außer die Leute kommen eben, und das ist halt bei mir der Vorteil, genau deswegen, weil sie ja schon sich lange Gedanken darüber gemacht haben. Zu mir kommt kein Patient, der sich keine Gedanken über sich selber gemacht hat, und dann berichten die auch einfach viel freimütiger. Ne? Und natürlich ein Testosteronmangel und die Ursachen, die wir dann diesem funktionellen Hypogonadismus, das heißt also nicht durch Hodenschaden, nicht durch Hypothalamusschaden, sondern durch chronische Erkrankung oder Übergewicht verursacht, zuschreiben, die haben auch immer was mit kardiovaskulärem Risiko zu tun. Insofern ist da eine Überschneidung, denn Menschen, die einen funktionellen Hypogonadismus haben, also das heißt also auch, der möglicherweise reversibel ist, wenn sie Gewicht verlieren würden, die haben auch häufig ein kardiovaskuläres Problem. Und insofern ist das wiederum ein Feld, was sich total überschneidet. Und die Erektionsstörung an sich, jetzt nicht die Morgenerektion, die Erektionsstörung an sich ist ja einfach auch ein Warnsignal für kommende Dinge. Ne? Jemand sagt, ich habe jetzt mit Ende 40 Probleme mit der Erektion und beim Sex, die haben eine Chance von 60-80%, dass in den nächsten 10 Jahren ein kardiovaskuläres Ereignis auftritt, so. Das nicht... Also bis hin zum Herzinfarkt oder Schlaganfall. Ne? Also ja, das ist recht hoch, weil im Penis die Gefäße, die müssen unglaublich viel leisten. Das sind kleine Blutgefäße, das Endothel muss sehr viel arbeiten. Also die Auskleidung der Gefäße muss ganz viel Stickstoffmonoxid freisetzen, dass sie sich ausdehnen, ganz viel Blut hineinfließt. Sehr hoher Blutdruck entsteht im Penis bei der Erektion. Muss dann auch über 200 da sein. Aber das kann der ja auch ab. Aber das Problem ist, wenn da irgendwas nicht stimmt, dann tritt es auch da zuerst auf. Lange bevor die Koronararterien oder die Arteria carotis, also die zum Hals und zum Gehirn hinführt, da irgendwelche Probleme zeigt. Darum gucke ich mir bei den Leuten jetzt nicht die Herzkranzgefäße mit Ultraschall an, das geht nicht, aber ich kann die Karottes sehr gut immer schallen, und dann finden wir häufig bei Männern, die über diese Probleme klagen, auch schon Plaques, die noch nicht so groß sind. Man spricht dann ja auch von der Intima Media Dicke, der Auskleidung dieser Blutgefäße. Und wenn die so über 1 Millimeter ist, dann weiß man, da entwickelt sich was. Das ist auch noch reversibel in diesem Stadion. Manchmal sieht man aber auch schon richtig kalkdichte Plaques, die so die Hälfte der Arterie zumachen. Das sind dann aber meistens Männer, die schon älter sind oder eine Geschichte haben von Diabetes und Rauchen. Das haben wir noch gar nicht gesagt.
Ist das, wenn wir das nochmal versuchen, so ein bisschen aufzudrücken, weil ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen für die Leute, weil ich glaube, das kann schnell falsch interpretiert werden. Also theoretisch, Morgenerektion ist eigentlich mitunter das größte Zeichen, falls sie ausbleibt, potenziell für einen Testosteronmangel.
Ja.
Kann aber, und das ist jetzt aber nicht nur auf die Morgenerektion, sondern dann auf die Erektion eigentlich über den ganzen Tag hinweg verteilt, auch ein kardiovaskuläres Problem sein.
Ganz genau, ja.
Und das wäre ja so ein bisschen die Differenzierung von Morgenerektion zwischen genereller erektiler Dysfunktion, genau. Richtig?
Ja.
Und warum, also du hast das gerade so ein bisschen schon erklärt, aber warum ist dieser Endothelschaden in den Penisgefäßen gerade so viel gravierender als an den Koronarien? Hat das nur mit dieser Ausdehnung und mit dem Druck zu tun? Ich versuche einfach zu verstehen, weil, also grundsätzlich der Herzinfarkt, der an den, im PrEP-Kurs, wir haben das ja alle im Medizinstudium gemacht, das Herz rausgeholt und alles aufgemacht und sich angeguckt, das sind ja schon mini kleine Gefäße, die das Myokard dort versorgen. Und ich versuche gerade nachzuvollziehen, warum diese endotheliale Dysfunktion scheinbar im Penis eine frühere, größere Schadensauswirkung hat als am Endothel oder am Myokard in dem Fall dann selber.
Also die kardiovaskulären Risikofaktoren wie hoher Blutdruck, hohe Fette, hoher Zucker, vielleicht eben auch Rauchen, die tragen ja dazu bei, dass Entzündungszellen ins Endothel einwandern bis in die glatte Muskulatur und dann bilden sich da Plaques oder es wird auch einfach erstmal dicker. Das ist ja die Intima Media Dicke, diese Auskleidung des Blutgefäßes. Das ist so der erste Schaden. Und wir wissen inzwischen, dass Testosteron tatsächlich die Endothelzellen motivieren kann, Stickstoffmonoxid freizusetzen. Das ist ja der Botenstoff, wo sich dann die Muskelzellen, die das Gefäß umkleiden, ausdehnen. Und dann wird das Gefäß weiter und der Blutdruck sinkt normalerweise und mehr Blut fließt ein. Das ist im Penis auch der Fall. Und tatsächlich sind diese Gefäße, das ist wahrscheinlich, viele Leute sagen, einfach nur ein Problem des Durchmessers. Plaque zu Durchmesser, Problem tritt eher auf. Die Gefäße sind eben doch etwas kleiner als die Koronararterien und noch deutlich kleiner als die Arteria carotis, die zum Kopf führt.
Lass uns mal einen fiktiven Fall kreieren. Ich werde in 2 Wochen 38. Ich habe saubere Karotiden, ich habe super gute LDL, ApoB, sogar LP-Klein-A-Spiegel und Co. Ich würde sagen, ich habe eine Morgenerektion.
Das ist schön.
Das ist schon mal schön, ja. Und wenn ich jetzt mit mir, mit meinen Werten und Co. das Ganze ein bisschen umdrehen würde, 38 Jahre jung, ich habe jetzt so eine leichte Intima-Media-Verdickung, ich habe vielleicht ein LDL von, keine Ahnung, 160, ich habe aber ein gutes Körpergewicht und ich würde jetzt aber über, nicht nur morgendlich, sondern generell über erektile Dysfunktion klagen, ist es was, wo man jetzt kardiovaskulär therapieren würde. Also ich würde wahrscheinlich auch mit Statinen arbeiten, ohne jetzt die erektile Dysfunktion schon zu haben. Aber also wo ist da so der Sweet Spot? Weil theoretisch, wenn ich jetzt nur in Risikofaktoren für das kardiovaskuläre Thema denken würde, würde ich ja sagen, okay, LDL von 160, vielleicht arbeite ich mit sowas wie Rosuvastatin 10 Milligramm oder sowas. Ne, wäre ja eine Möglichkeit zumindest. Wenn ich jetzt aber vielleicht ein LDL von 140 habe mit einer erektilen Dysfunktion, würde das ja meine Risikofaktoren trotzdem eigentlich höher einstufen, weil ich ja mehr Risikofaktoren hätte mit dieser erektilen Dysfunktion. Verstehst du, was ich meine?
Ja, ja, ich glaube schon. Also ich glaube, du willst sagen, dass das LDL erklärt, wenn es 160 oder 180 oder was, wer weiß wie hoch, ist schon eigentlich alles. Das ist höchstwahrscheinlich dann auch genetisch bedingt und wir müssen was mit Statinen machen. Und bei dem anderen, LDL ist 120, HDL 35, das ist nicht optimal. Da muss noch was anderes sein, sonst wäre das Problem bei dem 38-Jährigen noch nicht da. Der kriegt es dann vielleicht mit 48 oder 55. Und ja, da müsste man daran denken, natürlich. Wobei mir natürlich da jetzt auch einfällt, die Statine sind wichtig und super, und da will ich auch gar nichts gegen sagen, aber sie nehmen dem Körper auch den Grundbaustein fürs Testosteron weg. Ne? Also das, alle Steroidhormone also kommen aus dem Cholesterin. Mhm. Und tatsächlich, das ist auch in guten Studien gezeigt worden, Statineinnahme führt dazu, dass Testosteronspiegel sinken können. Ich will jetzt nicht sagen, nehmt keine Statine, das nicht. Aber wenn jemand Statine nimmt, dann muss man daran denken, dass er möglicherweise auch einen Testosteronmangel hat. Und viele sagen ja immer noch Testosteron, ja, das kann das Herz schädigen, das wissen wir doch. Ne? Und es gibt aber auch gute Studien inzwischen, die bei vielen tausend Männern, die sogar Herzprobleme hatten und trotzdem Testosteron genommen haben, die haben keine Herzinfarkte darunter bekommen. Über viele Jahre beobachtet, 5 Jahre beobachtet, über 5000 Männer.
Was würdest du sagen, wenn man bei dieser erektilen Dysfunktion noch bleibt, wie viele Jahre hat so eine ED Vorlauf zu einem kardiovaskulären Ereignis?
Also die Studien, die ich kenne, sagen eigentlich mal 10 Jahre.
Boah, das ist nicht viel, ne?
Das ist nicht viel, aber es sind 10 Jahre, in denen man was tun kann. Mhm. Also natürlich ist eine Erektionsstörung nicht schön. Also ist klar, aber sie ist auch tatsächlich etwas Gutes, wenn wir an unsere Gesundheit denken, und es ist ein Warnsignal. Ein Warnsignal für kardiovaskuläre Probleme und hormonelle Probleme oder dass generell etwas mit dem Körper nicht in Ordnung ist. Und die muss man ernst nehmen. Ne? Also jetzt zu sagen, ja, Beziehung ist schon länger, viel Stress im Job, bin jetzt auch nicht mehr so der Jüngste. Das ist eben so. Das sollte man nicht tun. Also die Erektionsstörung in einem guten Kontext muss man natürlich auch immer sexualmedizinisch und paarmedizinisch sehen. Die sollte nicht da sein.
Was würdest du da für Buckets aufmachen? Also sagen wir jetzt, wir haben irgendwie so einen 45-Jährigen, der mit isolierter erektiler Dysfunktion aufkommt. Was wären so die ersten Dinge, die du sofort anordnen würdest? Wir haben jetzt gehört, Ernährung sollte angepasst werden, logischerweise mit Körpergewicht. Training haben wir eben auch schon gehört. Stress finde ich ein sehr, sehr subjektives Thema, was ich sehr schwierig
total
finde.
Total subjektiv, also ganz unterschiedlich, wie Leute Stress wahrnehmen.
Und vor allem, ich würde der Erfahrung nach sagen, dass die Leute, die richtig viel Stress haben, untertreiben oft total und sagen, dass sie gar nicht so viel Stress haben. Vor allem ich als Beispiel, ich habe sehr stressigen Alltag, jetzt auch noch mit kleiner 7 Monate alten Tochter. Wunderschöner Stress, aber es ist trotzdem Stress mit all dem, was man vorher gemacht hat. Würdest du mich jetzt fragen, würde ich sagen.
Und die Kleine nimmt ja auch Schlafzeit
weg. Nimmt auch Schlaf, wobei da muss ich jetzt ehrlicherweise meiner Frau ganz großen Dank aussprechen, die da sehr viel kompensiert tatsächlich. Aber ich finde, es trotzdem ist ein sehr schwierig objektivierbarer Parameter, ganz, Stress. Ja. Ist das was, wie fragt ihr das ab? Macht ihr einen Fragebogen oder fragt ihr einfach nach Stress auf einer Skala von 1 bis 10 oder wie gehst du damit um?
Also ich sehe das immer im Kontext. Wir haben verschiedene Fragebögen. Du hattest den ADAMS-Score erwähnt. Es gibt auch den Aging Male Symptom Score, den wir häufig verwenden. Dazu nehmen wir dann den International Index of Erectile Function. Das sind so die beiden wichtigen. Und dann gibt es aber auch noch die Epworth Sleepiness Scale, die einem zeigt, wie jemand schläft und wie erholsam er schläft. Manche sagen, oh, ich schlafe 10 Stunden, bin trotzdem vollkommen fertig am nächsten Tag. Und dann gibt es die Cohen's Perceived Stress Scale. Das ist einfach ein Fragebogen, den wir uns herausgesucht haben. Der funktioniert gut, kann das schön anzeigen. Und Mental Fatigue Inventory. Ja, das sind solche Fragebögen, die wir nutzen. Gibt auch noch andere, will die jetzt nicht irgendwelche die anderen schlecht machen, aber man muss sich einfach damit auskennen und die Punktwerte sind erstmal ganz gut, aber bei den Fragebögen habe ich festgestellt, ist einfach nicht der einmalige Wert besonders wichtig, sondern der Verlauf. Ne? Und jeder hat so seinen eigenen Setpoint und wenn ich dann sehe, wie jemand das ändert, und das sieht man gerade beim Aging Male Symptom Score bei einer Behandlung, da sollte der Wert möglichst niedrig sein und der sollte unter 27 liegen. Und die meisten der Patienten kommen mit Werten zwischen 50 und 70.
Okay.
Und ja, da kann man, da ist aber auch viel Luft dann, ne? Die, im ersten Jahr der Behandlung sind die dann schon bei 30 bis 40 und später dann tatsächlich bei 23, was nicht selten ist. Nicht alle, ne? Viele haben, sind dann auch ganz zufrieden mit Werten, die um die 30 liegen. Das ist ja jetzt auch nicht wichtig, sag ich, so eine gewisse Zahl in so einem Fragebogen zu haben, sondern die Dynamik zu sehen, dass der Wert sinkt und der Patient berichtet, Mensch, mir geht's viel besser. Und ehrlicherweise muss man sagen, alle Therapien, die wir machen, ich führe nie dazu, dass der sagt, ich bin jetzt wieder 100% der Alte, sondern der sagt, ich bin an 28 Tagen im Monat quasi so wie früher, aber es gibt auch noch schlechte Tage. Also das ist einfach so.
Mhm. Ja, das ist im Februar dann besonders gut, wenn der Monat nicht so viele Tage hat.
Ja, genau. Der August ist aber auch nicht schlecht.
Der August ist auch nicht schlecht, ja, absolut. Ich glaube auch, je mehr Datenpunkte man hat, vor allem Verläufe, ist ja bei Blutwerten am Ende auch so. Wir gehen gleich sowieso nochmal ganz auf das Thema Diagnostik ein. Aber ich glaube, auch da ist so Verlauf der Werte total spannend und auch wichtig, weil die Frage ist, ich kann ja trotzdem einen guten freien Testosteronspiegel in Summe haben, komme aber vielleicht von einem deutlich höheren Spiegel, kenne aber diese Vorwerte am Ende gar nicht, finde mich in dem normalen Referenzbereich, der ja irgendwo auch nur ein statistischer Parameter ist, habe trotzdem Symptome. Und ich glaube, sehr viele sind dann sehr restriktiv mit einer Behandlung oder auch mit einer Betreuung, weil die Werte ja an und für sich gut sind. Man kennt aber halt die Werte von vor 10 Jahren nicht.
Ja.
Und die Leute sind halt gerade in so einer totalen Talfahrt unterwegs. Ich glaube deswegen, wie du schon gesagt hast am Anfang, es gibt so einen schönen Spruch in der Diagnostik, den ich immer sage, wer alles misst, der misst nur Mist. So. Und du brauchst halt, du willst ja keine Labortherapie machen. Du willst ja Menschen behandeln oder betreuen. Behandeln. Und da ist Diagnostik ja nur ein relevantes Tool.
Ja, und du sagst gerade auch, der Verlauf, ne? Der ist wichtig, wo wir dann ehrlicherweise nicht genug darüber wissen. Es gibt viele Ärzte, die sagen, der Testosteronwert sei gar nicht so wichtig. Wir geben einfach mal Testosteron, egal wie der ist, um zu gucken, wie verbessert sich der Patient. Das ist jetzt nicht leitlinienkonform und das ist auch nicht so die Linie, die ich vertrete, weil ich auch einfach sehe, wenn wir Testosteron Leuten geben, die normale Werte haben, haben die eigentlich selten Benefit davon, weil es irgendwo immer Plateaus gibt in der Wirkung. Das heißt, wenn jemand, der normale Testosteronwerte hat, Testosteron bekommt, wird sich für ihn nicht viel ändern. In allermeisten Fällen, außer sein Androgenrezeptor ist nicht in Ordnung. Und ein paar andere Dinge, über die wir vielleicht später auch noch sprechen werden, zum Beispiel die Eigenproduktion von Testosteron und Spermien leidet natürlich darunter. Aber generell die Gabe von Testosteron an Männer, die noch normale Werte haben, ist häufig nicht erfolgreich und nicht leitliniengedeckt, wo ich die Idee verstehen kann, zu sagen, Mensch, wer weiß, von wo der kommt. Ne, der offizielle Grenzwert ist 12 Nanomol pro Liter und jetzt kommt jemand mit 18. Aber vielleicht hatte er die ganze Zeit vorher 33. Das sind aber dann tatsächlich auch Männer, bei denen wir häufig diese Androgenrezeptor-Polymorphismen finden. Die brauchen so viel Testosteron. Wir haben auch schon mal einen gehabt, der hatte ganz von sich aus 80 Nanomol pro Liter Testosteron.
Also vielleicht zur Einordnung, du meinst Polymorphismus, dass die Sensitivität des Rezeptors quasi schlechter ist.
Genau.
Und man mehr Testo braucht, um den gleichen Effekt zu erzielen.
Genau, das meine ich damit. Ja. Es gibt Mutationen im Androgenrezeptor, die den komplett flachlegen. Dann entwickelt sich aber auch gar kein männlicher Phänotyp, sondern die Patientinnen sind Frauen mit blindendem Uterus und haben Hoden im Bauchraum. Ganz seltenes Krankheitsbild der kompletten Androgeninsensitivität. Ne? Mhm. Darüber spreche ich nicht, sondern es geht um die Polymorphismen, die wir alle haben. Alle sind unterschiedlich in ihrem Androgenrezeptor aufgestellt. Es gibt auch regionale Unterschiede. Afrikaner können mehr mit ihrem Testosteron anfangen als wir zum Beispiel. Wir besser als Asiaten. Das sieht man auch am Bartwuchs zum Beispiel. Ne? Und Das mag eine Rolle spielen. Also wie ich sagte, wir hatten mal einen Patienten, der kam wegen einer Gynäkomastie. Und dann haben wir Testosteron gemessen und es war 80 Nanomol pro Liter. Das, was man bei Bodybuildern manchmal findet. Normalerweise kommen die Leute nicht über 30, 35 Nanomol pro Liter hinaus, was das Gesamttestosteron angeht. Und aus diesem ganzen Testosteron hat der natürlich selber auch viel Östrogen gebildet. Das heißt, er hat eine tolle Knochendichte, aber eben auch die Gynäkomastie. Genau wie ein Bodybuilder, der zu viel Testosteron nimmt und dann nicht seine Aromatasehemmer mit dazu nimmt. Und bei dem sind wir dann eben halt auf eine extreme Variante gestoßen des Androgenrezeptors, der brauchte so viel Testosteron. Mhm. Und der hatte auch keine Mangelerscheinung. Er sagte, meine Libido und meine Energien, das ist alles vollkommen in Ordnung. Ich habe halt nur diese Gynäkomastie und die ist echt störend. Die haben den lange begleitet und über Aromatasehemmer konnten wir den gut behandeln. Weil der brauchte ja kein Testosteron. Der hat ja genug hergestellt. Und das sieht man auch dann im in der Zusammenschau, weil diese Männer haben dann auch hohes LH. Das ist ja das Steuerhormon aus der Hirnanhangsdrüse für den Hoden. Und die Kombination hohes LH, hohes Testosteron deutet eigentlich immer auf einen Androgenrezeptor. Defekt will ich jetzt nicht sagen, aber zumindest einen schwachen Androgenrezeptor hin. Dass der Körper einfach sagt, ich brauche mehr Testosteron. Dann gibt es eben mehr LH und dann gibt es auch mehr Testosteron. Diese Konstellation, hohes LH und hohes Testosteron, findet man eigentlich nur dann. Der Körper kann auch mal selber viel Testosteron herstellen, wenn ein hormonproduzierender Tumor vorliegt.
Ich wollte gerade sagen, aber könnte ja auch beim Hypophysentumor theoretisch vorkommen, oder?
Ja, ein LH-produzierender Tumor, genau. Aber das ist super selten. Das müsste man natürlich vielleicht mal ausschließen. Mhm. Und die meisten Tumoren, die Hormone produzieren, produzieren HCG, also das Plazenta-Hormon, das auch an den LH-Rezeptor bindet, was wir von unseren Müttern auch bekommen haben. Aber dann ist das LH nicht mehr messbar. Das heißt, die Männer haben dann hohes Testosteron, niedriges LH und dann heißt es entweder, du spritzt dir selber Testosteron oder du spritzt dir HCG, aber man darf denen auch nicht Unrecht tun, das kann auch ein Hodentumor dahinter stecken, der so viel produziert. Aber das ist jetzt nur ein Exkurs. Sie sind da jetzt von dem Androgenrezeptor ein bisschen weggekommen.
Aber das könnte, aber lass mich kurz noch eine Rückfrage stellen, weil ich finde ich spannend. Das könnte ich ja theoretisch in der Diagnostik, je nachdem, welches Testosteron-Derivat aber gespritzt worden wäre, also wenn es jetzt eine exogene Zugabe in dem Fall wäre, könnte ich das ja selber über eine Diagnostik differenzieren. Also jetzt nicht, wenn ein Enantat gespritzt würde, aber wenn so ein Trembolon oder sowas gespritzt wird, das könnte ich ja messen.
Ja, dann, das, ne? Ja, man kann diese ganz synthetischen Androgene, die zum Teil auch nicht aromatisierbar sind und auch deswegen genommen werden, die muss man dann massenspektrometrisch messen. Das ist ganz klar. Also das würde ja die erfassen mit dem normalen SE, kann man die nicht.
Nee. Ja, ja, nee, klar, okay, gut. Nee, weil das war nur gerade ein Gedankengang in meinem Kopf, ob man das theoretisch, ohne dass man jetzt jemandem nicht glauben würde, natürlich am Ende des Tages, aber es wäre ja trotzdem nicht schlecht, das irgendwie gegenprüfen zu können am Ende, wenn man gar nicht weiterkommt.
Ja, natürlich, das ist wichtig. Man muss, man darf jemandem da auf jeden Fall nicht Unrecht tun, obwohl ich jetzt auch sagen muss, es kommen auch viele Bodybuilder, die sagen, ich habe das jetzt selber gemacht und irgendwo was besorgt und können Sie mich nicht begleiten? Dann sage ich natürlich, ich kann das jetzt nicht verantworten, was Sie da tun, aber ich will Sie jetzt auch nicht einfach wegschicken. Wir können zumindest gucken, wie Ihre Parameter sind, wie sind Ihre Lipide, da mache ich mir weniger Sorgen, aber eher der Hämatokrit, dass der nicht zu hoch geht, dass Sie eine Gynäkomastie entwickeln, dass Sie bei nicht aromatisierbaren Substanzen vielleicht einen Knochendichtemangel trotz des tollen Gewichtstrainings entwickeln, sowas.
Ja, weil Östrogen dann gar nicht mehr produziert wird.
Genau, quasi. Ja.
Was habt ihr in dem Fallbeispiel mit dem 80 Nanomol-Patienten, was habt ihr denn da gegeben als Aromatasehemmer?
Genau, da komme ich jetzt auch gleich nochmal drauf zurück, auf diese fallenden Werte. Mhm. Aber erstmal, was haben wir dem gegeben? Wir nehmen eigentlich Anastrozol. Für solche Patienten. Es gibt natürlich auch noch Letrozol, was länger wirkt, oder Exemestan, was komplett die Aromatase zerlegt. Aber das ist so ein bisschen auch Erfahrung, weil das Anastrozol, 1 Milligramm pro Tag, ist eine hohe Dosis, die aber auch das Östrogen praktisch zum Verschwinden bringt. Man kann es natürlich auch einfacher dosieren, 0,5 Milligramm pro Tag, 0,5 Milligramm alle 2 Tage oder 0,25 alle 3 Tage. Also es gibt ganz unterschiedliche Dinge, wie man das titrieren kann, und die Knochendichte lässt sich ja auch gut mit einem DEXA-Gerät messen.
Aber macht ihr das dann selber mit jedem DEXA-Scan? Oder?
Wir haben DEXA-Scan, und bieten das dem Patienten, wo wir das tun. Und wir werden ja später vielleicht auch nochmal auf andere Gründe zu sprechen kommen, wann man Aromatasehemmer oder vielleicht auch selektive Östrogenrezeptormodulatoren einsetzt, wie Clomiphen und Tamoxifen. Wenn solche Patienten das bekommen, dann gerade dann, nicht nur bei den hypogonadalen Männern, also die einen Testosteronmangel haben, sondern auch bei denen messen wir die Knochendichte, zumindest im Verlauf. Weil wir wissen, wenn zu wenig Östrogene da sind, dann kann schon ein Mangel an Knochendichte auftreten, so nach 2 Jahren auf jeden Fall.
Guckt ihr euch dann gerade, weil wir haben ja im Vorgespräch auch kurz über GLP-1 und Co. gesprochen, macht ihr DEXA-Scan-mäßig auch Body Composition, Körperfett und so, oder macht ihr das wirklich rein für Knochendichte?
Doch, wir machen auch die Body Composition mit, mit dem, also natürlich nur, wenn die Fragestellung da ist.
Ja, ne? Klar, logisch.
Sonst machen wir hauptsächlich die Knochendichte. Wenn die Frage da ist, wie ist die Körperzusammensetzung, wenn jemand sich auch darüber Gedanken macht, dann machen wir einen DEXA-Scan. Meistens die Leute auch tatsächlich enttäuschter, weil sie ihre Werte von der Bioimpedanz her kennen, die anders misst. Ne? Aber man muss einfach dann auch den Verlauf sehen. Und dann ist es vielleicht auch nicht so schrecklich, wenn man bei der Bioimpedanz 16% Körperfett hatte und auf einmal dann bei dem DEXA 22 hat. Der Körper ist ja immer noch der gleiche.
Ich glaube, also DEXA ist ja schon so Goldstandard eigentlich dafür, aber wird in Deutschland ja de facto fast gar nicht angeboten. Klar, ist natürlich auch ein Kostenpunkt, weil so eine Bioimpedanzmessung
geht schnell,
kostet viel weniger und Co. Ne? Aber
der Verlauf ist auch wichtig.
Ich wollte gerade sagen, weil über die Zeit hinweg am Ende geht es ja auch nicht darum, den perfekten Ausgang oder den perfekten Wert zu haben, sondern ich will ja eigentlich sehen, dass es runtergeht oder ob es raufgeht
oder
gleich
genau. Bleibt. Ganz genau. Ich war jetzt in Leipzig in der Adipositas-Klinik, weil ich mich halt auch auf diesem Gebiet weiter fortbilde, und die haben auch Bioimpedanzgeräte, weil sie halt nicht überall ein DEXA-Gerät stehen haben können, haben die in jedem Raum ein Bioimpedanzgerät, und die sagen ganz genau das Gleiche. Das geht gar nicht so sehr um den absoluten Wert, es geht darum, wie ist der Verlauf? Ne? Sie haben jetzt abgebaut an Körperfett, Muskelmasse erhalten. Das habe ich da auch gesehen, dass es eben auch ein wichtiger Punkt war beim Abnehmen, dass nicht das ganze Gewicht, was verloren geht, nicht die Muskeln sind. Ne? Aber was ich noch sagen wollte, bei dem Patienten, der mit den 80 Nanomol pro Liter, dem es gut ging, der kam nach ein paar Jahren wieder und sagte, jetzt habe ich tatsächlich einen Libidoverlust und mir geht's schlecht. Und ich bin so müde. Und dann haben wir die Testosteronwerte gemessen, waren 40 Nanomol pro Liter. Würde ja jeder sagen, das ist doch genug, aber für ihn eben nicht. Und das ist ein Beispiel dafür, dass wir irgendwann mal über diese Leitlinie nachdenken müssen oder über eine Dynamik von Testosteronwerten. Aber so weit sind die Werte noch nicht und so weit sind die offiziellen Leitlinien eben noch nicht. Aber tatsächlich ist das ein Punkt.
Ja, aber das ist genau das Beispiel, was ich eben meinte mit Verlauf, weil wenn du jetzt den Vorwert mit 80 nicht gekannt hättest, hätten wir gesagt, da ist doch nichts.
Ja.
So, und jetzt seid ihr ja trotzdem eine Klinik oder eine Abteilung, die darauf spezialisiert ist. Der Otto Normal Urologe Hausarzt, der ist ja komplett verloren in so einem Kontext, weil man ja guckt sich den Wert an, spricht mit dem Menschen, und da kommt ja, und du hast den Begriff eben schon in den Raum geworfen, deswegen greife ich dir das mal auf, da kommt ja irgendwann dieses Thema der mentalen Gesundheit dann auch irgendwo in diesen Raum rein. Also ist ja oft was so einen gewissen Stigmatisierung irgendwo manchmal auch unterliegt, das heißt, ja, Leute bilden sich was ein, das ist psychosomatisch, wir sehen ja, es gibt kein richtig organisches Korrelat dazu, und gerade bei so 40er Nanomol-Werten, was ja gut ist, objektiv gesehen, könnte man ja schon auch hinterfragen, ob derjenige nicht irgendwie mental angeschlagen ist, extrem viel Stress hat, sich das eigentlich gar nicht auf der organischen Achse auswirkt, aber der dadurch Stress, Libidoverlust, vielleicht sogar eine depressive Episode oder sowas hat und Testosteron ja nicht die Lösung wäre, in dem Fall, den du beschrieben hast, wäre es aber ja theoretisch eine der Lösungen gewesen.
Ja, genau, das wäre die Lösung, aber ich glaube, wir müssen das auch wieder ganzheitlich sehen. Denn jemand, der solche Probleme hat, der hat natürlich auch immer Stress dadurch, vielleicht nicht nur wegen des Stresses die Probleme, sondern er macht sich den Stress, weil er einen Libidoverlust hat und dann steigert sich das Ganze. Also wie so ein Teufelskreis. Und eine psychosomatische Komponente, die haben wir eigentlich immer mit dabei. Und dass dann viel CRH vom Hypothalamus ausgeschüttet wird und dann die Hypophyse, das ACTH, das die Nebennierenrinde reguliert. Und dann haben wir hohe Cortisolspiegel. Und das Cortisol ist einfach auch ein wichtiger Player, gerade in bestimmten Arealen des Gehirns, wo Testosteron auch ein Neurotransmitter ist oder das Dihydrotestosteron, das aus dem Testosteron entsteht. Das wird alles durch Cortisol moduliert. Testosteron macht ja viel mit unserem Verhalten. Dominanz, Aggressivität, Durchsetzungskraft, aber auch Empathie oder Altruismus. Und all diese Dinge werden vom Cortisol, das ja ein Stresshormon ist, moduliert. Und wenn die hohen Cortisolspiegel da sind, dann haben wir diese Testosteroneffekte, die so auf diese so psychischer Ebene sind, kaum. Das ist also ganz spannend.
Aber liegt es dann daran, dass das Cortisol überwiegt oder, wie du gerade gesagt hast, moduliert? Oder ist das wie so eine Art Pregnenolon-Stil in dem Fall, dass auch das Pregnenolon, also das Cortisol quasi diesen Ausgangsstoff des Pregnenolons klaut und dadurch weniger Testosteron in dem Moment produziert
wird. Das ist gar nicht so ganz klar. Das ist eine tolle Idee mit dem Pregnenolon klauen. Da denke ich auch nochmal drüber nach. War mir jetzt noch nicht so. Ich weiß, das Pregnenolon ist, das kommt ja auch mit aus der Nebennierenrinde und wird zu GABA-Ergenstoffen im Gehirn verwandelt. Und das ist ja nicht nur Testosteron zu Dihydrotestosteron, was die zum Beispiel die 5-Alpha-Reduktase macht, sondern auch Progesteron-Derivate und Cortisol-Derivate werden umgewandelt in Neurotransmitter. Aber man muss ganz ehrlich sagen, dass Cortisol ist dem Testosteron übergeordnet. Also kann man sagen, ist der Boss. Ne? Wenn der Wert so hoch ist, dann macht das Testosteron kaum noch was. Das heißt, man muss mit an das Cortisol denken und auch an die Neurotransmitter, die daraus entstehen.
Von was sprichst du, wenn du sagst, ein erhöhtes Cortisol? Ist das jetzt so ein Cortisol geht im Körper hoch, klar, bei Stress und Immunreaktion und so? Oder messt ihr das wirklich auch?
Wir messen das möglichst morgens, am besten aber auch im Speichel oder mit 24 Stunden Sammelurin, sodass wir mal ein Profil kriegen. Natürlich steigt Cortisol morgens an, da brauchen wir es auch, um wach zu werden. Das ist ja das Morgenhormon und dann gegen Mittag sinkt es dann wieder ab. Aber bei vielen Menschen sinkt es eben nicht ab oder es ist morgens viel zu hoch. Und da kommen wir wieder auf unsere Medien zu sprechen. Gerade wenn man seinen Tag anfängt, den kleinen Bildschirm hervorholt und sich gleich bei nach dem Aufstehen die Nachrichten oder E-Mails anguckt, dann hat man einen schlechten Start, weil man sein Cortisol so hochpowert, dass man dann irgendwann mittags einen Crash hat, weil das alles wieder so runtergeht oder auch hoch bleibt. Ne?
Im Zweifelsfall. Ich sehe das und das ist jetzt mega spannend, mal mit einem offenen Endokrinologen drüber zu diskutieren. Es ist so, bei Social Media und Co. in dieser ganzen Gesundheitsbubble, Medienbubble, wird ganz oft über dieses Thema Nebennierenrindenermüdung und Co. gesprochen. Ich sehe das sehr kritisch. Also ich rede jetzt nicht vom Addison, sondern ich rede jetzt wirklich nur von der Nebennierenrindenermüdung, was theoretisch ja wie so eine Art Insulinresistenz, Prädiabetes der Nebennierenrinde wäre, dass da nichts ausgeschüttet werden kann, weil es so ausgelutscht ist irgendwie durch diesen ganzen Stress.
Das wäre das Ende dann, ne?
Das wäre das Ende, genau. Und ich sehe das, deswegen, ich bin so, ich habe in Summe bestimmt bei 2000 Leuten Cortisol gemessen, inklusive mir. Ich messe 3-4 Mal im Jahr bei mir selber. Ich würde der reinen Erfahrung nach, das ist jetzt natürlich auch wieder Bubble-Wissen bei mir und auf unsere Klienten und Patienten bezogen, ich würde sagen, dass der Cortisol-Blutwert wirklich gar nicht so aussagekräftig ist, wie wir ihn uns wünschen würden, weil er einer extremen Schwankung unterliegt. Ganz und ich messe genau. immer nur bis 9.30 Uhr selber. Trotzdem würde ich sagen, und klar, Wunschszenario wäre freies Cortisol, 24 Stunden Urin. Das funktioniert aber im nicht-klinischen Alltag einfach nicht wirklich. Und ich finde so Cortisol-Tagesprofil im Speichel super, weil du halt den Verlauf wieder siehst. Du siehst natürlich diese Absolutwerte nicht so richtig im Verhältnis. Aber ich selber, ist aber nur eine persönliche Meinung von mir. Der Verlauf
wichtig, ne?
Genau, das ist wieder der Verlauf. Du könntest ja auch ein Cortisol-Tagesprofil aus dem Blut machen, aber das macht man ja nicht wirklich. Aber ich selber finde diesen Cortisol-Blut-Serum-Parameter, sehe das schon ein bisschen kritisch, dass man sich hinsetzt und sagt, ah, der hat einen Cortisolmangel, ah, der hat zu viel, ah, das ist immer ein Stressproblem, ah, das ist neben den Rindenermüdungen, wir müssen jetzt A, B, C machen. Wie siehst du das?
Ja, ganz, ganz genauso. Also gerade bei hohen Werten.
Es geht jetzt noch innerhalb der Referenz.
Ja, ne? Ja, innerhalb der Referenz. Also wir messen schon Cortisol im Blut und die Alarmzeichen gehen eigentlich an, wenn es sehr hoch ist oder total niedrig. Also solche Patienten haben wir ja auch. Ne? Dann, wenn das morgens um 10 nur 4 ist, das Cortisol, dann stimmt wirklich was nicht. Solche Patienten müssen natürlich dann untersucht werden. Aber generell, wenn Sie sagen, ich habe eine Stresssymptomatik und wir finden das auch in dieser Perceived Stress Scale, dann machen wir eine andere Diagnostik, was das Cortisol angeht.
Da also Perceived Stress Scale, PSS 10, Fragebogen. Ja, genau. Ne? Ja. Ja, finde ich super, dass du das sagst. Kurz vielleicht zur Einordnung, ich weiß es nicht mehr auswendig. Referenz von Cortisol 4 bis 20 oder so? Ist das so?
Ja, irgendwie das kommt so immer
vom Labor zu Labor. Ja,
Labor zu Labor. Irgendwie unterschiedlich.
Nee, wir sagen,
bei uns sind 40 bis 220, aber das liegt dann.
Okay, ja, das ist jetzt eine andere Einheit dann. Ja. Also, was hast du gesagt? 40 bis 200 ist ja in der anderen Einheit 4 bis 20. Ja. So. Und ich habe so ein, also mit 4, 5, 6, 7, 8 würde ich jetzt voll d'accord gehen, dass das ein Thema ist, vor allem morgens. Aber es gibt halt super viele Leute mittlerweile da draußen, die dann so von 11 bis 17 den Leuten halt anfangen, Dinge zu verkaufen und einzureden. Und das ist so dieser Streubereich in der Mitte, der ist wie so eine Art Graubereich, da kann ich ja gar nicht richtig sagen.
Wir brauchen unser Cortisol auch. Ne? Und gerade auch die Leute, die eine Hypophyseninsuffizienz haben, da kommen wir jetzt mal aufs Cortisol, was man auch abends braucht, die müssen natürlich ersetzen, weil sie sonst eine Addison-Krise bei Unfällen bekommen und die müssen das auch erhöhen, das Hormon, wenn sie krank werden oder einen Unfall haben. Und ich sehe viele Patienten, die haben ihre Hydrocortison-Verteilung, sodass sie morgens viel haben und mittags ein bisschen und abends gar nichts. Und denen geht es auch abends immer schlecht. Und ein bisschen brauchen wir abends auch. Ne? Da was mal aufs Cortison, Hydrocortison zu sprechen, zu kommen, also 15, 10, 5 Milligramm wären für mich eine schöne Dosierung. Natürlich muss man dann das individuell auch anpassen, je nachdem wie jemand sich fühlt und ob der Cushing-Symptome hat, also eine Überdosierung entwickelt, aber eigentlich mit diesen Werten kann er das nicht so.
Er ist spannend, dass wir da gelandet sind, das hatte ich gar nicht aufgeschrieben, das war bei meinem Vater, der ist gestorben vor mittlerweile 2018, also auch schon 8 Jahre her, krass, schon echt lange. Und der hatte nämlich, ich glaube, der hatte, ich weiß gar nicht mehr in Summe wie viel, aber der war auf jeden Fall über der Cushing-Schwelle der Medikamente bei so einer seronegativen potenziellen rheumatoiden Arthritis, sollte ein neues Knie bekommen. Haben über 6 Monate das Cortison langsam ausgeschlichen und der hat aber immer, wenn das Cortison komplett raus war, hat er angefangen zu halluzinieren, brauchte dann immer wieder Stöße und ist nicht anders damit klargekommen, hat 25 Kilo Gewicht verloren und Co. Und da haben die nämlich genau das auch gemacht, was du gerade beschrieben hast. Es wurde nämlich nur einmal am Tag Cortison gegeben und der hatte maximal schlechten Schlaf zum Beispiel.
Das und brauchen wir
auch. Damals als Student schon immer gesagt, ist ja fataler Kunstfehler eigentlich, also nicht wirklich, aber könnte man ja theoretisch auch anders machen.
Man kann das besser machen, auf jeden Fall. Ne? Und also Cortisol abends gering dosiert, natürlich. Ne? Also wer mal abends 20 Milligramm Prednisolon genommen hat, das wirkt ja 5-mal so stark, der schläft nicht. Ne? Also das wirkt wesentlich besser als ganz viele Tassen Kaffee oder Dosen Red Bull. Man ist die ganze Nacht wach. Weil das zeigt uns natürlich auch, hohe Cortisolspiegel gehören in den Morgen und nicht in die Nacht. Aber so ein bisschen, und für das Wohlbefinden und die Resilienz brauchen wir das Cortisol. Das Cortisol ist ja auch ein Resilienzhormon gegenüber Stress. Das ist ja nicht umsonst da und wird auch nicht umsonst ausgeschüttet.
Wenn wir so ein bisschen von diesem Stress und Cortisol mal in eine etwas andere Hormonbaustelle, nämlich so in dieses ganze Leptin-Thema und Übergewichtsthema reingehen. Also wie hängen so diese Themen chronische Entzündung, Testosteronmangel und vielleicht auch Adipositas oder erhöhter BMI oder erhöhter Bauchfettanteil, wie hängt das zusammen?
Das viszerale Fett ist das Wichtigste. Das heißt also nicht das, was uns kosmetisch so stört, was so ein bisschen das Unterhautfettgewebe ist, das ist eigentlich nicht so endokrin aktiv, aber das viszerale Fett ist wirklich eine Hormonfabrik. Und das Leptin wird auch hergestellt und es meldet nach zentral, wie viel Energie haben wir. Und ist das nicht im normalen Bereich, wird die Achse, gerade was das Testosteron angeht und bei den Frauen auch, was die Regulation des Zyklus angeht, heruntergefahren. Das wissen wir auch, übergewichtige Frauen haben Zyklusstörungen. Untergewichtige Frauen haben auch Zyklusstörungen. Und genauso auch untergewichtige und übergewichtige Männer, bei denen das Leptin nicht optimal ist, haben dann einen Testosteronmangel. Und dazu kommen dann auch noch andere Dinge, wie zum Beispiel das Adiponektin. Das ist auch ein Hormon, das vom Fettgewebe freigesetzt wird. Man würde denken, viel Fettgewebe heißt dann auch viel Adiponektin. Aber das ist eben gerade nicht der Fall. Das ist ganz komisch geregelt und das ist wahrscheinlich epigenetisch so gemacht. Je mehr Fett da ist, umso weniger Adiponektin wird hergestellt, obwohl es aus den Fettzellen kommt. Denn das Adiponektin ist so ein bisschen ein Gegenspieler auf metabolischer Ebene für das Leptin. Schützt auch, erhöht die Insulinsensitivität, kann die Gefäße schützen und darum geht man auch immer mehr dazu, über den Quotienten aus Leptin und Adiponektin zu betrachten und zu sagen, Mensch, dein Leptin ist jetzt hoch, aber dein Adiponektin ist auch noch hoch, das ist jetzt nicht ganz so schlimm wie hohes Leptin und niedriges Adiponektin.
Also quasi je höher der Score, desto schlechter am Ende.
Könnte man so sagen. Wir haben dazu auch mal Untersuchungen gemacht. Die zeigen tatsächlich auch ein Testosteronmangel bringt dann das Adiponektin zum Sinken und das Leptin zum Steigen. Das heißt also, eigentlich ist dieser Mechanismus so, hohes Leptin, niedriges Adiponektin führt zum Testosteronmangel. Aber wenn der Testosteronmangel erstmal da ist, beeinflusst er die Fettzellen so, dass sie das noch mehr tun. Das heißt also, dieser Teufelskreis. Wenn das erstmal da ist, kommt man da ganz schlecht wieder raus, weil sich das immer weiter aufschaukelt. Und dazu kommen dann jetzt noch, das sagst du ja gerade, die Entzündungsbotenstoffe. Und da haben wir ja zwei, die ganz wichtig sind. Das ist das Interleukin 6 und das TNF-Alpha. Die werden auch vom Fettgewebe produziert. Gehen direkt in die Hypophysen, Hypothalamus-Ebene, fahren das System runter, können aber auch direkt die Leydig-Zellen im Hoden, die ja Testosteron produzieren, beeinflussen. Das heißt also, das führt dann auch zu diesem funktionellen Hypogonadismus mit ein anderer Mechanismus als beim Leptin, aber auch vom Fettgewebe ausgelöst, kommen da noch mehr Substanzen, nämlich diese Entzündungsstoffe, die die Hormonproduktion oder die Testosteronproduktion runterfahren. Und ein gutes Beispiel dafür, dass es nicht nur das Fettgewebe sein muss, sind dann auch andere Entzündungserkrankungen, die nicht mit Übergewicht einhergehen. Es gibt zum Beispiel ja die rheumatoide Arthritis oder eine chronisch obstruktive Atemwegserkrankung oder Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, Erkrankungen mit Psoriasis, die mit hohen Werten von Interleukin 6 und TNF-Alpha einhergehen. Und die führen dann auch ganz schnell zum Testosteronmangel. Und also diese Entzündungsbotenstoffe können das durchaus auslösen, die aus dem Fettgewebe kommen, aber generell auch, wenn der Körper nicht gesund ist. Es gibt diese funktionellen Testosterondefizite eben nicht nur durch Übergewicht, sondern durch entzündliche, chronische entzündliche Erkrankungen. Häufig auch so diese Low-Grade Inflammation, sagt man dazu. Irgendeine kleine versteckte Entzündung im Körper. Meistens ja mit Übergewicht verbunden, aber muss nicht sein. Es kann auch was anderes sein, das dazu führt.
Messt ihr das? alles, was du gerade gesagt hast?
Wir messen Interleukin 6 und TNF-Alpha gerne, aber nicht immer, weil es auch nicht immer labortechnisch geht. Will ich aber etablieren. Aber auf jeden Fall messen wir den Endpunkt, das ist das hochsensitive CRP. Das ist recht stabil. Das ist das Endprodukt, was in der Kaskade von Interleukin 6 und TNF-Alpha steht. Das HSCRP kann selber die Testosteronproduktion jetzt nicht mehr beeinflussen, aber es ist halt ein Marker dafür, dass da eine Entzündung ist. Und das sehen wir ganz häufig, dass diese Werte, die sollten machen ja eigentlich einen Alarm auf der Intensivstation, wenn das HSCRP, weiß ich nicht, 30, 40, 400 ist. Aber auch Werte, die so um die 4 liegen, da sollte es nicht sein. Es sollte unter 0,5 liegen.
Vor allem dauerhaft, ne?
Dauerhaft, ja.
Ich glaube, das ist schön, dass du das HSCRP ansprichst. Das zum Beispiel absurd, dass man über diese Low-Grade-Inflammation, wir haben vor 6 Jahren eine Ausbildung gebaut, da haben wir schon über Low-Grade-Inflammation geredet, das ist im Medizinkontext ganz viele gar nicht wissen, was das ist tatsächlich. Und realistisch, der Referenzbereich vom CRP, jetzt nicht vom HSCRP, ist ja unter 5. Das heißt, einen dauerhaften Wert um die 4 würdest du ja gar nicht detektieren.
Genau, und das ist aber was.
Genau, und das ist was da, eben. Ne? Ja. Ich glaube, aber in diesem normalen Kontext wird das ganz oft einfach, klar, weil man natürlich auch abstumpft in der Klinik und dann ja typischerweise so Problemsituationen bei so 30, 40, 100 oder was ich, und das ist ein Viererwert natürlich
ja, gar nicht Hause.
Schlimm,
ja,
kann
ist alles
gehen.
Gut. Ja,
ne?
Ja.
Aber dauerhaft diese Situation zu haben, kostet natürlich auch maximal viel Energie, den Körper, der ja dagegen anarbeiten muss. Und das, also mir war jetzt nicht bewusst, dass das direkt mit dem Testosteronmangel zusammenhängen kann, aber das sind ja schon eher, ich will jetzt nicht sagen Raritäten, aber was würdest du schätzen, so der grobe Anteil von Menschen, die mit so einer chronischen Entzündung zu einem Testosteronmangel kommen, kann man das schätzen, wo das ungefähr liegt?
Ja, das ist sehr hoch. Also fast alle Patienten, die mit einer aktiven Entzündung kommen, jetzt aus diesem rheumatischen Bereich oder Psoriasis, Morbus Crohn, die haben, also über 90% hatten Testosteronmangel.
Und die würden auch davon profitieren, Testosteron zu kriegen?
Die würden davon profitieren. Da gibt es auch Studien dazu, die zeigen, dass natürlich die Behandlung der Grunderkrankung ist immer ganz wichtig. Ne? Auch jetzt mit den neuen Antikörpern, die zum Beispiel den TNF-Alpha-Rezeptor blockieren können, macht total viel Sinn, dann kann das Testosteron sich auch normalisieren. Aber es gibt auch Studien, die deutlich zeigen, wenn man Testosteron gibt, dann sinkt die Entzündungsschwelle, dann sinkt die Produktion von Interleukin 6 und TNF-Alpha und steigt auch die Produktion vom Interleukin 10, was antiinflammatorisch ist. Also eine ganz spannende Sache, das Testosteron greift da immunmodulatorisch ein. Übrigens fällt mir jetzt gerade ein beim Training, Interleukin 6 wird ja auch von Muskeln produziert und da hat es dann einen positiven Effekt auf das Muskelwachstum und tatsächlich auch auf Effekte, die Fettzellen beeinträchtigen. Also das führt dazu, dass Fett abgebaut und Muskeln aufgebaut wird, dass Interleukin 6 direkt nach dem Training gemessen nichts Schlechtes, weil es dann bedeutet, da ist ein Reiz für die Muskeln gekommen. Aber wenn es durch eine Entzündung zustande kommt, Fettgewebe, eine Erkrankung, ist es wieder was anderes. Also das ist so ein Januskopf-Messenger.
Ich glaube, da ist so ein bisschen, würde mich auch deine Meinung interessieren. Ich habe mal vor ein paar Monaten ein Webinar gemacht und habe am Anfang einen kontextuellen Patienten quasi gebaut und habe erzählt, stellt euch mal folgende Situation vor. Es gibt etwas, das erhöht Entzündungswerte, drückt das Immunsystem runter, Entzündungsparameter gehen hoch, Herzfrequenz geht hoch, Blutdruck geht hoch, sind ja alles negative Dinge. Das ist Sport, ne? Also das ist kurzfristig, sorgt das dafür, dass gewisse Biomarker sich schlecht entwickeln, die sich langfristig aber eben positiv auswirken. Vielleicht bei dem Interleukin 6 auch so ein bisschen so?
Das würde ich auch so sehen. Ja, es könnte durchaus sein. Natürlich, klar, wenn jemand hier ein HIIT-Training macht, dann hat er hohen Blutdruck und hohen Puls und hohe Interleukin-Werte, aber das geht ja schnell wieder runter. Und genau das trainiert ihn ja. Ne?
Ja, was ja auch wieder Testo VO2 Max und Co. sind ja mit super bewiesene Dinge. HIIT dauert ja auch nicht lange. Es ist ja keine 4 Stunden im Training, sondern 20 Minuten oder sowas. Genau. Länger ist
ja
eigentlich.
Ja, ich kenne auch Leute, die sagen, ich berichten ganz stolz, ich mache das 2 Stunden. Und ich glaube, das ist nicht gut.
Hast du dich schon mal mit Red S auseinandergesetzt?
Ich weiß, was das ist, aber richtig viel darüber weiß ich noch nicht. Das ist ja dieses sportassoziierte Erschöpfungssyndrom.
Ne? Ja, das ist also Red S, relative Energiedefizit im Sport. Ich denke, ich würde fast behaupten, als primär bei Frauen beschrieben. Gibt schöne Studien vom Internationalen Olympischen Komitee und Co. Aber auch echt viele, viele Dinge. Früher hieß es Female Athlete Triad, weil es mit Zyklus und Co. am Ende ist so eine Triade gewesen. Und mittlerweile weiß man, dass sich das auf immunmodulatorische, gastrointestinale, psychische, mentale Komponenten, Knochendichte und Co. auswirkt, wenn ich eine zu geringe Energiedichte oder ein zu hohes Energiedefizit im Körper habe. Das kann zum Beispiel durch 2 Stunden HIIT dauerhaft passieren oder so ein fussiertes Hyrox-Training jeden Tag oder sowas. Und ich würde behaupten, dass das auch diese Art Übertraining ist, die bei Männern halt entstehen kann und die am Ende zu einem relativen Energiedefizit in den Zellen vielleicht führen können, was dann sekundär Probleme mit Übertraining und einem Testosteronmangel langfristig machen können. Ne?
Genau, es ist jetzt kein großer Anteil solcher Patienten. Die meisten, die ich sehe, sind schon Anfang 40 und übergewichtig und kommen nicht so richtig zum Sport. Aber ich habe halt auch die Leute, die sagen, ich mache Hyrox 2 Stunden pro Tag und dann gehe ich auch noch laufen und schwimmen und ernähre mich ketogen. Aber die sind auch am Ende.
Ne?
Die haben natürlich das relative Energiedefizit. Ne?
Ja.
Und dann fährt der Körper auch runter. Wir haben tatsächlich mal so eine Studie gemacht. Es gab mal einen Lauf. Ich weiß nicht, ob es den immer noch gibt. Von Flensburg nach Garmisch-Partenkirchen. Das sind ja 900 Kilometer. Ja, jeden Tag 30. Aber alle, die wirklich einen Monat lang, jeden Tag, also 30 Tage lang 30 Kilometer. Das Testosteron ist nach 4 Tagen weg. Das ist auf Kinderniveau.
Das habt ihr gemessen dann?
Ja. Was aber erhalten bleibt, damit die Leute, die da mitgemacht haben, hat natürlich trainiert und wussten, dass sie das am Ende schaffen können. Ne? Was erhalten blieb, war Schilddrüsenhormon, Cortisolwerte. Nur zum Schluss gingen die Cortisolwerte dann eben auch unter die Decke. Ne? Wenn, da war das Ende erreicht.
Würdest du sagen, weil ich finde, das ist eine spannende Theorie und das geht ja auch so ein bisschen in diesen Kontext mit Berufsgruppen oder auch mit Olympioniken zum Beispiel oder generell mit allen Menschen, die so in diesem Extremkontext sich befinden. Ich weiß nicht, kennst du Wim Hof, The Iceman, zum Beispiel auch sehr, sehr extrem. Ich frage mich, ob, und das wäre mega spannend, das müsste man mal testen und mal messen eigentlich, ist es nicht vielleicht sogar so, dass diese Menschen irgendwie einen gewissen Polymorphismus als Selektionsvorteil mit sich bringen, was am Ende überhaupt dazu führt, dass ich mich für so einen Lauf oder für so eine Studie überhaupt anmelde? Also da kommt es ja zu so einer Verzerrung, weißt du, was ich meine?
Ja, da habe ich was Schönes zu sagen. Ja, das glaube ich auch. Das ist ein Selektionsmechanismus. Wahrscheinlich haben die Polymorphismen, die wir zum Teil auch gar nicht kennen, oder ein sehr resistentes Hormonsystem, das sie dazu in die Lage versetzt, häufig zu trainieren und sich nicht zu verletzen. Und eben halt auch dieses Fitnesslevel zu erreichen und dann unter dieser extremen Bedingung auch nicht einzuknicken. Und was wir selber mal gemacht haben, wir haben eine ganze Reihe von SEK-Beamten mal untersucht. Haben gedacht, haben die jetzt viel Testosteron? Ne? Das sind so richtige Kerle, ganz normale Werte. Aber die hatten einen Androgenrezeptor, der super sensitiv war. Fast alle. Das heißt also, die konnten mit ihren normalen Testosteronwerten viel mehr anfangen. Und ich glaube, darum können die auch in diesem Training bestehen. Und was ich so gehört habe, und ich kenne auch tatsächlich Patienten, die bei dem Kommando Spezialkräfte sind, die ein noch härteres Training haben, die ja zum Teil 2 Stunden in einer Woche, wo sie ausgebildet werden, nur schlafen dürfen. Und dazu müssen sie dann noch körperliche Dinge schaffen, schwere Baumstämme tragen oder Kameraden tragen und mathematische Aufgaben lösen, sich Dinge merken. Und das können nur die allerwenigsten. Da bestehen ja vielleicht 5%, vielleicht auch nur 1%. Und das sind alles Leute, die es schaffen, ihre Testosteronspiegel trotz allem im Normbereich zu halten. Das ist auch so ein Auswahlkriterium tatsächlich. Das heißt also, die entweder können die mit ihrem Testosteron viel anfangen oder das System ist so stabil, dass diese Belastung jetzt nicht dazu führt, dass das Cortisol alles runterbringt.
Was uns natürlich zu dem Problem bringt, wenn genau diese Menschen dann sozial bei Social Media und Co. über genau das viel erzählen und reden. Jetzt macht das der Spezialkräfte-Mensch vielleicht nicht, aber und dadurch suggeriert wird, dass das jeder andere auch kann.
Genau.
Und das führt
kann das, vielleicht ne, nicht jeder.
Ja, ne? Eben drum. Ich glaube, das ist aber irgendwo auch dieses Thema, wo mentale Gesundheit, müssen wir jetzt kein Riesenfass aufmachen, habe ich zwar hier als Riesenkapitel mit drauf, aber ich habe noch drei andere Sachen, die mega spannend sind. Und ich glaube schon, dass das einen Druck auch erzeugt irgendwo bei Menschen, weil man ja dann sieht, was Leute leisten können. Und selbst wenn wir gewisse Polymorphismen nicht messen können und gar nicht wissen, dass die Leute jetzt mit Superkräften quasi hier an den Start gehen und es bestimmte Auswahlkriterien gibt, die eben genau diese Menschen für genau diese Situation herausfiltern, wird ja dann suggeriert auf den sozialen Medien, dass das der Standard ist eigentlich.
Ja, da hast du recht. Das wird suggeriert und jeder möchte so sein, aber ich glaube, nee, das kann einfach nicht jeder. Uns werden da verschiedene Grenzen gesetzt, ne? Allein durch die Anatomie und wie verletzlich auch nicht unsere Sehnen und Gelenke sind, ob wir so ein hartes Training überhaupt durchstehen, ob wir mental dazu in der Lage sind, aber das Hormonsystem muss eben auch auf eine gewisse Art stabil sein. Und genau die Leute werden herausgefiltert durch solche Hell Weeks. Ne?
Vielleicht nochmal als Zusammenfassung. Diese Spezialkräfte Patientengruppe war jetzt ja genau das Gegenteil von dem 80 Nanomol Testosteron Patienten, den du eben
genau
berichtet hast.
Genau das andere Ende vom Spektrum.
Genau, also sind in der ganz Mitte alle, sensitiv,
ja.
Normale, gute Testosteronspiegel, dadurch superpotente Wirkung. Aber nicht genügend Testosteron, um quasi über die Aromatase eine Gynäkomastie auszulösen.
Genau. Correct? Nö. Okay. Die stellen ja auch nicht viel Testosteron.
Ja, weil sie nicht viel brauchen.
Nee, ne? Brauchen nicht viel. Nee.
Also gerade wenn wir jetzt über dieses ganze Thema immer mit Testosteron ist gut, ist nicht gut, lass uns mal so ein bisschen in die Diagnostik reingehen, weil immer wenn du ja sagst, Testosteron ist gut oder 80 Nanomol, was ja ein super relevanter Faktor ist, wie ist das SHBG zum Beispiel. Gerade ich könnte ja jetzt auch ein Szenario kreieren bei dem Spezialeinheitemensch mit einer super guten Sensitivität, der ein normales, gutes Gesamttestosteron hat, aber durch viel Alkohol und wenig Schlaf erhöhtes SHBG, wodurch dann die Szenario plötzlich doch gar nicht mehr so gut wäre.
Ja, das ist tatsächlich, ich habe ja jetzt diese Spezialkräfte-Leute jetzt eben nicht nur in Studien gesehen, sondern auch als Patienten. Und wo du es jetzt sagst, die erleben natürlich auch Dinge, die zu posttraumatischen Belastungsstörungen führen und dann zu Substanzgebrauch, ne, Alkohol, lassen den Sport weg und dann bricht das ganze System nämlich auch zusammen. Ja, das ist nochmal eine andere Sache. Aber du sparst das SHBG an, das Sexualhormonbindeglobulin. Das ist noch ein bisschen zu kurz gekommen bis jetzt, ne? Aber das können wir jetzt vertiefen. Das ist ja das Eiweiß, das das Testosteron bindet. Und das meiste Testosteron ist an dieses Sexualhormonbindeglobulin, also SHBG, gebunden. Das wird in der Leber hergestellt, ist häufig erhöht, wenn wir eine Schilddrüsenüberfunktion haben oder auch eine Lebererkrankung, weil die Leber stellt auch Eiweiße her und kann dann die anderen nicht herstellen, aber das schafft sie dann doch noch und dann haben wir manchmal SHBG-Werte, die deutlich über 100 liegen. Es sollte ja eigentlich so zwischen 25 und 60 ungefähr Nanomol pro Liter liegen und wenn die Werte so hoch sind, dann wird eben auch ganz viel Testosteron abgefangen. Man kann das ausrechnen, das freie Testosteron. Da gibt es verschiedene Formeln für. Die berühmteste ist nach Vermeulen. Die wurde 1999 publiziert. Aber ich persönlich glaube, wenn wir die SHBG-Werte so deutlich über 100 haben, Dann spielen auch Polymorphismen, die auch nachgewiesen wurden, im Promotorgen des SHBGs eine Rolle. Und dann bindet das Testosteron nicht mehr so gleichmäßig und linear. Vor allem muss man jetzt auch den freien Androgenindex mal erwähnen. Einfach SHBG durch Testosteron teilen, das geht sowieso nicht, weil das Testosteron bindet nicht linear. Ne? Also die Formel nach Vermeulen ist ein bisschen komplizierter, kann man nicht mehr im Kopf ausrechnen. Kann man aber, es gibt Online-Rechner oder Tools, die man sich runterladen kann. Ist jetzt auch nicht so kompliziert. Ne? Das ist nicht,
ja, brauchen wir ja nur drei Bindung. Werte.
Nee,
ja,
man, ja. Nein, das geht da. Ja. Das ist einfach ganz wichtig. SHBG ist natürlich ein großes Protein. Es gibt manche Forscher in Australien, die sagen sogar, dass SHBG allein hat trotzdem auch noch eine Wirkung, kann Testosteron hemmen. Glaube ich persönlich jetzt nicht. Ich glaube, es bindet einfach ganz viel vom Testosteron, sodass das freie Testosteron nicht in die Zellen kann.
Würde aber bedeuten, wenn wir jetzt über das Gesamttestosteron und über das Freie sprechen, prozentual, wie viel sollte das Freie vom Gesamttestosteron ausmachen, dass ich von einem Mangel sonst sprechen kann?
Also wir haben ja normal Testosteronwerte von, sagen wir, 12 Nanomol pro Liter und ungefähr 250 Picomol pro Liter. Das wären 0,25 Nanomol pro Liter freies Testosteron. Ja, es wären ungefähr 5% oder so, nicht mehr. Ne?
Mhm. Und 5 ist ja schon echt viel, glaube ich. Ne? Also wenn man das nach dieser Vermeulenformel ausrechnet, landet man meistens so zwischen 1-3%.
Ja.
So, also ich habe noch nie, aber du hast viel mehr Menschen gesehen in dem Kontext als ich, habe noch nie über 3% gesehen. Also noch nie vom freien, also jetzt nicht vom gemessenen Freien, sondern vom errechneten.
Ne? Was du da sagst, ist eigentlich echt interessant, weil du das in Prozent vom Gesamttestosteron betrachtest. Das habe ich noch nie gemacht, ehrlich gesagt. Ich gucke mir immer nur die Absolutwerte an. Ich gucke mir immer das Gesamttestosteron an und das freie Testosteron, wie ist es nach Vermeulen ausgerechnet. Aber jetzt nicht, wie viel Prozent vom Gesamttestosteron ist das frei? Könnte ich mal machen. Ist eine gute Idee.
Würde mich mal interessieren, wie das in der klinischen Erfahrung ist.
Wir reden ungefähr um Bereiche, die so zwischen 3-5% liegen. Glaube ich, da sind wir uns einig, wie das jetzt ganz genau ist. Es ist natürlich immer noch ausgerechnet. Ne?
Ja,
und es sind zwei gemessene Werte. Wir müssen auch ganz ehrlich sagen, ein Testosteron-Assay, auch massenspektrometrisch, misst jetzt nicht super genau den absoluten Wert. Und der SHBG-Assay misst auch nicht absolut genau. Und dann berechnen wir einen Wert aus diesen beiden, die ja auch schon Grauzonen haben und Standardabweichungen und sagen, das ist jetzt richtig. Das ist klar, dass da die Fehlerquelle sich potenziert, ne? Was wir eigentlich sagen müssen, das SHBG ist richtig hoch bei diesem Mann. Der hat Beschwerden, obwohl sein Gesamttestosteron hoch ist. Das würde vielleicht sogar schon reichen, aber wir wollen natürlich auch das Freie, darum taucht es auch in den Leitlinien auf, mit betrachten. Einige Forscher in den USA sagen sogar 350 Picomol pro Liter.
Freies. Hast du mal drüber nachgedacht oder habt ihr das vielleicht sogar mal gemacht in der Klinik, das freie Testosteron zu messen direkt?
Das gibt manche Labore, die das anbieten. Man kann das freie Testosteron direkt messen über eine Equilibrium-Dialyse. Da muss man ganz schön viel per Hand arbeiten, muss eine echt erfahrene MTA haben. Man kann es mit einem Massenspektrometer versuchen. Aber das ist alles ganz schön schwierig und am Ende kommt man eigentlich immer ziemlich genau mit über 95% Genauigkeit bei dem Vermeulen ausgerechneten Wert raus. Darum messen wir es nicht mehr, sondern wir errechnen es aus. Aber das kann sich durchaus auch nochmal ändern.
Aber auch nur, wenn es gut gemacht wird, ne?
Weil, das muss gut gemacht werden, ja, genau. Sonst ist es nämlich Würfeln von Werten. Genau,
das zeigt meine Erfahrung, wobei das, ich glaube, das ist ja auch eine skalierbare Methode am Ende für ein Labor und dann investierst du mal wieder ein bisschen weniger Zeit, dann wird man nicht richtig geschüttelt und weiß ich nicht. Und Ich würde sagen, das ist, ich habe das jetzt echt schon aufgemacht, seit 2 Jahren mache ich das nicht mehr, weil ich würde sagen, das ist echt wie Würfeln. Also das ist, und selbst wenn du konstante Werte im freien Testosteron und Gesamttesto nach Vermäulen hast, hast du trotzdem das Problem, dass das freie gemessene Testosteron aber damit nicht
das ist so einhergeht. Anders, ja.
Und das, also ich habe das am Anfang lange gemacht, so 3 Jahre, und mittlerweile seit 2 Jahren mache ich das gar nicht mehr. Ist auch super teuer.
Das ist teuer.
Und also rechtfertigt für mich auch nicht den Preis und auch nicht die Mittel, vor allem, weil die Aussagekraft einfach total stark mangelhaft ist.
Ganz genau. Also finde ich auch. Also wir berechnen es, und es gibt sogar Fälle, wo jemand wirklich dann mit dem SHBG von 150 kommt, und dann sage man kann natürlich, es wird auch gerade in Harvard mit Shalinda Bezin, der ja auch ein bekannter Androloge und Endokrinologe ist, der beschäftigt sich gerade sehr damit, die Polymorphismen im Promotorgen des SHBGs anzugucken, und er sagt, ja, wahrscheinlich gibt es dann auch SHBG-Varianten, also direkt im SHBG selbst, die auch Testosteron wiederum anders binden können. Und dann können wir die Vermäulenformel möglicherweise auch bei manchen Leuten vergessen, weil das vielleicht wesentlich mehr vom Testosteron noch bindet.
Oder dann, weniger.
Oder weniger.
Mhm. Mhm. Also ein bisschen wie die Unterfraktion der Lipoproteine, theoretisch so. Ne? Mhm. Ja, mega spannend. Weil das
ist gerade so der Cutting Edge. Da weiß ich jetzt auch noch nicht viel drüber. Aber da beschäftigt man sich jetzt gerade mit. Und was ich dabei eigentlich sagen wollte, ist, so hohe SHBG-Werte sind auch schon ein guter Grund zu sagen, der Mann ist wahrscheinlich hypogonadal.
Was würdest du sagen, sind so Ursachen für den erhöhten SHBG? Also Überfunktion der Schilddrüse, hast du gesagt. Leber war jetzt nicht ganz klar, du hast gesagt Lebererkrankung, aber was genau meinst du da jetzt? Leberzirrhose oder?
Ja, Leberzirrhose, häufig beim Alkoholmissbrauch.
Haben wir noch irgendwelche Leber, so Lifestyle-Themen oder sowas? Weil ich finde das super schwierig. Also ist einer der Blutwerte, wenn du mich fragst, tue ich mir am schwierigsten zu sagen, was diesen Wert erhöhen würde. Also jetzt Überfunktion und Leberzirrhose und Alkohol, okay. Aber jetzt wird es schon echt mau,
ja, ehrlicherweise. Das SHBG nimmt zu mit dem Alter auch. Das ist, und höchstwahrscheinlich ist das wiederum Wachstumshormon IGF-1 vermittelt. Und Wachstumshormon IGF-1 sinken ja nun mal tatsächlich mit dem Alter ab. Und dann, also Wachstumshormon kann das SHBG wohl runterbringen.
Aber warte ganz kurz, bevor du weitergehst. Ist es so, jetzt klugscheißer Nachfrage, ist es wirklich so, dass das SHBG steigt im Alter, oder ist es so, dass die Lifestyle-Faktoren im Alter einfach alle schlechter werden, Übergewicht mehr zunimmt und das sich auch wieder sekundär auf die SHBG-Steigung?
Ja, das ist gar keine klugscheißer
Frage. Ja, weil
das ist eigentlich genau das, was ich auch nicht beantworten kann. Vielleicht ist es genau das Gleiche, wie die Leute sagen, Testosteron nimmt im Alter eben ab. Das tut es ja nicht. Es nimmt es ab, wenn die Grunderkrankungen auftreten, und es ist vielleicht genau das Gleiche fürs SHBG. SHBG wird ansteigen, weil Grunderkrankungen mit dem Alter kommen, und vielleicht haben gesunde Männer, die es also schaffen, bis ins hohe Alter keine Erkrankung zu haben, durch Genetik, Eigenverantwortung und Glück, auch normale SHBG-Werte, und so richtig genau angeguckt hat das auch noch keiner.
Weil würde ja bedeuten, also wenn ihr, ich versuche jetzt gerade so ein Zukunftsszenario zu bauen, es könnte ja dann sein, dass in der Klinik, in der Andrologie plötzlich in 10 Jahren viel jüngere Männer sehen würdet, weil wir ja sehen, dass heutzutage vor allen Dingen Kinder schon übergewichtig sind, Diabetes und Co. bekommen, was sich ja auch wieder auf Testosteron und SHBG auswirken könnte. Was bedeutet, wir haben ja vielleicht ein Riesenproblem, auf das wir zulaufen mit Pubertät und hormonellem Hypogonadismus, der funktionell bedingt ist durch Übergewicht schon in früheren Lebensjahren. Weißt du, was ich meine? Also, dass sich so dieses Klientel vom Älteren in das Jüngere schon verschiebt, weil wir die Probleme dann viel früher schon sehen. Da kam der Gedanke gerade her, ist das mit dem SHBG langfristig durchs Alter das Problem, oder ist es ein Lifestyle-Problem, was ja gerade verschoben wird, dass diese Lifestyle-Probleme einfach deutlich früher schon auftreten?
Ja, das könnte durchaus sein. Es gibt auch Untersuchungen aus Australien, die zeigen, dass eben halt auch der Anteil der Jugendlichen, die übergewichtig sind, auch immer weiter zunimmt. Wo man sagen muss, Übergewicht bringt das SHBG auch runter. erstaunlicherweise. Durch das Insulin, Insulin senkt SHBG. Das heißt also, wenn wir jetzt so einen 30-Jährigen haben, der 140 Kilo wiegt, der wird häufig sehr niedriges SHBG haben.
Oh, okay.
Das ist nämlich wiederum eine andere Sache. Damit kann der zum Beispiel auch, und das ist auch ganz wichtig für die Diagnostik, geringe SHBG-Werte haben, niedrige Testosteronwerte, aber noch normale freie Testosteronwerte und nicht so viele Beschwerden. Da kommen wir dann in diesen Bereich rein, der healthy, okay, obese Men, ne, mhm, oder und Frauen auch. Es ist inzwischen gezeigt worden, es gibt keine healthy obesity. Die haben auch alle ein erhöhtes Risiko. Gerade wenn dann noch ein paar Faktoren dann am Ende dazukommen, explodiert alles. Aber da eben halt schon, dass tatsächlich das SHBG ist niedrig bei Übergewicht.
Häufig. Okay, das ist ja spannend, weil das ja genau entgegengesetzt, eigentlich entgegengesetzt. Also das heißt, Übergewicht ist einer der relevantesten Prädiktoren für einen Testosteronmangel, aber nicht für einen freien Testosteronmangel, theoretisch.
Ja.
Vom Prinzip ja.
Muss nicht immer so sein.
Ja, nee, muss nicht immer, klar. Aber das würde ja am Ende bedeuten, dass gerade eigentlich in der gesamten Andrologie eigentlich einer der ursächlichen Faktoren fast immer das Körpergewicht ist.
Ja, das stimmt, da hast du recht. Das Körpergewicht spielt eine ganz wichtige Rolle. Und je nachdem, wie es jetzt die Testosteronproduktion beeinflusst oder über das Insulin, auch das SHBG und natürlich auch Cortisol und Schilddrüsenhormone, klar, das spielt eine ganz wichtige Rolle.
Bleiben wir nochmal bei der Diagnostik. Wir haben es gesagt, Testosteron, SHBG, errechnetes freies Testosteron. Wir hatten Insulin eben kurz, Leptin hatten wir, wir hatten das Verhältnis von Leptin zu Adiponektin. Wie ist das mit LH und FSH?
LH und FSH, die brauchen wir auf jeden Fall spätestens, wenn wir einen Testosteronmangel feststellen. Na, dann müssen wir gucken, woran liegt's. Sind LH und FSH niedrig, dann wissen wir, die Hirnanhangsdrüse tut nicht genug. Und wir müssen möglicherweise mit einem Kernspintomographen nachschauen, ist ein Tumor an der Hirnanhangsdrüse. Wir müssen die anderen Hormonachsen auch evaluieren, zum Beispiel die Schilddrüse und Nebennierenrinde und Wachstumshormon. Sind LH und FSH total hoch beim Testosteronmangel, deutet das darauf hin, dass der Hoden nicht richtig arbeitet und quasi die Hirnanhangsdrüse ihn versucht nur auszuquetschen und ihm ganz viele Steuerbefehle entgegenjagt und er kann nicht mehr darauf reagieren. Das heißt, die Ursache liegt im Hodenbereich, vielleicht das Kleinefelter-Syndrom, kann aber auch ein Tumor sein und eine Verletzung, eine Geschichte eines Hodenhochstands. All das ist möglich. Aber in den allermeisten Fällen, wir müssen LH und FSH messen, aber in den allermeisten Fällen, gerade bei den übergewichtigen Männern, sind LH und FSH inadäquat normal. Das heißt, Testosteron ist niedrig und das LH ist niedrig normal. Und das ist ein typisches Zeichen für diese Runterregulierung durch Leptin und Entzündungsstoffe.
In so einem Fall Ursachenbekämpfung, ne, Gewichtsreduktion,
ja,
aber trotzdem auch eine TRT?
Das wird auch immer kontrovers diskutiert. Also in den Leitlinien, die ich, muss ich ja sagen, auch selber mitgeschrieben habe, sagen wir erstmal die Grunderkrankung. Ne? Erstmal das Übergewicht weg, obwohl ich weiß, es ist schwer, jemandem, der einen Testosteronmangel hat, zu sagen, bau doch dein Gewicht ab. Der sagt, ich bin doch schon dabei. Und wenn ich trainiere, bin ich nur müde und ich baue keine Muskeln auf. Und wir sehen es ja selbst manchmal unter den wirklich drastischen Wirkungen der GLP-1-Rezeptoragonisten, also die neuen Medikamente, die Inkretin-Mimetika, die total zum Gewichtsverlust führen. Wenn ein Testosteronmangel da ist, dann nehmen diese Männer häufig ganz viel Gewicht ab, aber es ist alles Muskel. Und das ist dann nicht so ideal. Und tatsächlich eine Testosterongabe bei jemandem, der übergewichtig ist, gleichzeitig zu den Maßnahmen, sein Gewicht zu verlieren. Sei es jetzt GLP-1-Rezeptoragonisten, Sport und Diät oder am besten alles zusammen, Krafttraining und Proteine mit dazu, macht Testosteron Sinn, weil es den Muskel erhält oder vielleicht die Muskelbildung auch fördert und auch die Motivation. Da gibt es auch eine schöne Studie zu Tierzepatit und Non-Respondern. Das waren alles Männer, die hypogonadal waren. Die bauten nur Muskeln ab und kein Fett. Und dann haben die Testosteron mit dazu bekommen. Also hypogonadal. Jetzt nicht der eugonadale Mann ohne Testosterondefizit, aber im Defizit Testosteron dazugegeben. Und dann wirkte dieses Inkretin-Mimetikum auch einfach viel besser. Die haben mehr Fett abgebaut und haben am Ende netto sogar Muskelmasse 5% dazu gewonnen. Weil sie einfach auch aktiver waren. Das ist nicht nur der Testosteroneffekt, der so anabol wirkt, gerade eben halt auch vom hypogonadalen in den eugonadalen Bereich, das tut er da ja auch, sondern auch die Motivation und Spaß am Training. Denn wenn jemand keinen Spaß am Training hat und auch keine Erfolge sieht und sich da immer hinquälen muss, dann lässt das irgendwann bleiben. Aber wenn er sieht, das bringt mir was, dann bleibt er auch dabei und das Testosteron hat eben diese psychische Komponente auch.
Was wäre so das typische Labor, wo du jetzt sagen würdest, TRT machen wir sofort?
Also eben nicht
Labor. Mit Symptomen.
Genau, ja, genau. Vorausgesetzt, der Mann muss mit Symptomen kommen.
Ja, absolut.
Also außer natürlich, ja, können wir auch gleich nochmal reden, wenn jetzt jemand mit einem Testosteronwert von 2 kommt, das wäre noch was anderes. Aber so würde ich sagen, unter 8 Nanomol pro Liter mit Symptomen ist auch nach Leitlinien ganz klar, der Mann braucht Testosteron. Mhm. Zwischen 8 und 12 kann man sich das nochmal überlegen, guckt sich das freie Testosteron an und vielleicht auch, da kommen wir gleich nochmal zu, das Dihydrotestosteron, was aus dem Testosteron entsteht. Und dann kann man die Entscheidung fällen. Sonst würde man eher sagen, wenn das Freie normal ist und das Gesamttestosteron normal ist und vielleicht auch das Dihydrotestosteron normal, der Mann hat, dann gucken wir uns die Genetik des Polymorphismus an, des Androgenrezeptors und manchmal verschreiben wir auch dann Testosteron, wenn die Werte normal sind, aber wenn dieser Androgenrezeptor nicht in Ordnung ist.
Was messe ich da genau dann?
Also es gibt verschiedene Dinge, die man angucken kann. Als allererstes würde man im Exon 1 des Androgenrezeptor-Gens die CAG-Repeats messen. Das ist so eine CAG, ist so ein Triplet, was für die Aminosäure Glutamin kodiert. Und je länger diese Kette ist, umso schlechter bindet das Testosteron an den Rezeptor. Kann man sich einfach wie so ein ausgeleiertes Schloss vorstellen. Das Testosteron ist der Schlüssel, der im Blut schwimmt, muss natürlich auch irgendwo was aufschließen. Und wenn dieses Schloss jetzt nicht passt oder hakelig ist, nicht gut geschmiert oder kaputt, dann funktioniert der Schlüssel Testosteron
nicht mehr. Also je größer die Hose, desto weniger gut passt sie an einen quasi.
Ja, ja? So könnte man sagen. Prinzip, ja, genau. Okay. Also wir in Europa haben, es ist so eine Gaußsche Verteilung, also wir sind eine Glockenkurve. Wir haben hier in Europa meistens 20 bis 22 Repeats. Das gilt hier als normal und damit ist auch eine ganz normale Testosteronwirkung. Da auch basiert auch diese 12 Nanomol-Grenze. Mhm. Und an den Rändern ist es halt anders. Wie gesagt, die Leute vom SEK hatten alle 13, 14. Dieser Patient mit den 80 Nanomol, der hatte über 30 CAG-Repeats. Und wenn wir dann Patienten finden, die haben vielleicht 27 oder so, dann können wir sagen, du brauchst mehr Testosteron. Jetzt kommt bestimmt gleich die Frage, wie viel braucht er denn dann? Und da bin ich gerade bei, das kann ich nicht beantworten. Und auch andere Leute, Hugh Jones aus Großbritannien, wir wollen versuchen, für jede CAG-Repeat-Länge einen eigenen Testosteronwert auch herauszufinden und zu etablieren, dass man sagen kann, so ist deine Genetik, du brauchst jetzt so viel Testosteron. Mhm. Könnte man in einer Tabelle machen oder mit einem Quotienten. Es ist aber noch nicht so weit, aber in die Richtung geht's. Nur um das nochmal einzuordnen, wie gesagt, diese Spezialkräfte auffällig. In Afrika Mittelwert so zwischen 16 und 17, in China Mittelwert zwischen 25 und 26. Das ist evolutionär irgendwie bedingt. Nur wir Menschen haben diesen Repeat-Polymorphismus. Alle anderen Lebewesen, also jetzt nicht nur die Säugetiere, wir haben ja auch Reptilien, haben Androgenrezeptoren, haben ein CRG-Repeat. Das ist einfach nur so. Da ist kein Polymorphismus da. Also keine Unterschiede. Und nur wir Menschen haben den.
Ja, wird ja irgendein Sinn, wird ja wahrscheinlich dahinter stecken.
Ja, also das möglicherweise ist irgendein evolutionärer Sinn dahinter. Das kann ich jetzt aber auch nicht so genau sagen. Es ist genauso wie mit dem Setpoint für die Fettmasse, der evolutionär aber auch erhalten geblieben ist. In Afrika brauchte man das nicht. Und die Leute, die hier in die nördlichen Breiten eingewandert sind, die haben mit ihrem Setpoint für die Defended Fat Mass, die das Gehirn festlegt, natürlich auch einen Benefit früher gehabt. Denn wer dann mal endlich einen Mammut erlegt hat und viel essen konnte, der konnte dann eben auch Speck anlegen. Und das war evolutionär erstmal günstig, weil diejenigen konnten dann ja Hungerperioden viel besser überstehen. Aber wir leben ja jetzt in einer anderen Gesellschaft. Wir haben zu viel Essen, immer zu viel. Und wir haben aber immer noch diese Defended Fat Mass, die festgelegt ist. Das heißt, gerade wir hier in unserer Gegend sammeln dann einfach zu viel Fett an. Und das ist wahrscheinlich auch ein Problem. Das spielt dann auch wieder in diese ganze Kaskade, spielt da eine Rolle mit dem Testosteron, weil die Fettmasse, wie wir ja gesagt hatten, das Testosteron runterbringt.
Jetzt wollen wir eine THT machen. Mhm. Wie mache ich das? Arbeite ich jetzt mit Nebido? Arbeite ich mit Testosteron in der Tat? Was sind da die Varianten und was mache ich am
sinnvollsten? Es gibt verschiedene Präparate. Ne? Es gibt erstmal Gele zum transdermalen Auftragen, das macht man täglich, die kann man gut dosieren. Vielen Leuten, ich nenne erstmal die anderen Dinge. Es gibt noch kurzwirksame Ester, wie das Enantat, das gibt es schon seit über 70 Jahren. Es wird eigentlich alle 2 Wochen gespritzt. Manche Leute teilen das auch noch auf, dass sie es einmal pro Woche spritzen, eine kleinere Dosis. Und dann gibt es das sehr langwirksame Testosteron-Undecanoat. Nennt es gerade den Präparatennamen, hat inzwischen auch das Patent verloren gestellt, auch von anderen hergestellt. Das spritzt man nach 6 Wochen zum zweiten Mal und geht dann auf 3 Monatsintervalle im Schnitt. Also es können auch 10 bis 14 Wochen sein. Manche Patienten brauchen es auch häufiger, weil es auch in der Leber wieder Polymorphismen gibt, die dazu führen können, dass das Testosteron viel zu schnell abgebaut wird. Ich kann jetzt nicht sagen, welches Testosteron für wen am besten ist. Das muss man mit dem Patienten auch besprechen, weil derjenige dann sagt, ich will mich da nicht so drum kümmern, ich bin viel im Ausland, ich will nicht, dass ständig hier diese Gelpackung aus vom Zoll da rausgeholt wird oder im Sicherheitsdienst und ich vergesse das oder ich bin im Schichtdienst. Da wäre das schon zu überlegen, dass der eine Injektion bekommt. Die langwirksame Injektion führt dazu, dass wir stabile Werte über Wochen haben, aber eben auch nachts. Das einzige Risiko dabei wäre eben, dass die rote Blutbildung stärker stimuliert wird, weil wir unter der Kurve dann ja mehr Testosteron haben. Wir haben auch nachts dann Testosteron. Normalerweise sollte es ja dann nachts runtergehen. Es wird ja auch morgens ausgeschüttet und verschwindet abends wieder, genau wie das Cortisol. Bei den langwirksamen Spritzen ist das nicht der Fall. Und dann haben wir auch eine Rate von ungefähr 25% der Männer, die einen Hämatokritwert, also die Dichte der roten Blutkörperchen haben, der über 54 liegt. Und man glaubt, dass das möglicherweise ein Thromboserisiko darstellt. Die kurzwirksamen Spritzen machen das auch, wenn man die alle 14 Tage spritzt, dann kommt man auch so auf Werte auf ungefähr 80 Nanomol und dann geht's wieder runter und das merken auch viele. Darum wird es auch eingeteilt von manchen, dass sie halt das einmal pro Woche spritzen. Manche spritzen es auch in Deutschland subkutan, obwohl es dafür nicht geeignet ist. Es gibt in den USA aber ein Präparat, das man auch subkutan spritzen kann. So 90 Milligramm Testosteron-Cypionat oder Enantat kann man dann subkutan spritzen. Das führt zu ganz stabilen Werten, die auch nicht so unter die Decke gehen.
Was passiert jetzt, wenn ich das innerhalb tat? Also Standarddosis, glaube ich, alle 2 Wochen 250 Milligramm. Ne?
Ja.
Wenn man das jetzt jede Woche mit 125 oder 100 spritzt und ich spritze das subkutan, auch wenn es dafür nicht gedacht, funktioniert das trotzdem? Ich kann mir vorstellen, dass die Hemmschwelle einfach niedriger ist, das subkutan zu spritzen als
dafür irgendwie ein Delta. Dafür ist es halt nicht zugelassen und nicht gedacht und man kriegt es auch durch die dünnen subkutanen Nadeln kaum durch. Mhm. Aber manche machen es eben halt doch. Mhm. Und die Erfahrung zeigt aus den USA, wenn man es so macht, subkutan spritzt, um die 100 Milligramm plus minus, führt das zu sehr stabilen Werten. Das ist okay. Man muss aber immer auch daran denken, das ist jetzt ein älterer Patient zum Beispiel, dann haben wir mit steigendem Alter häufig ein Problem mit dem Hämatokrit. Das tritt häufiger auf, wenn die Männer älter sind, dass der Hämatokrit höher ist. Dann wollen wir das besser steuern. Dafür wäre dann ein transdermales Präparat einfach günstiger, ne? Dass man sagen kann, 1, 2, 3 Hübe, vielleicht etwas weniger mit anderen Dosierungen, anderes Gel oder so. Das kann man besser handhaben, weil das morgens ansteigt und dann abends abfällt wieder der Wert.
Wie ist das mit der Übertragbarkeit?
Genau, das taucht auch immer in den Beipackzetteln auf und es gibt Berichte, dass das Gel übertragen werden kann. Wir selber haben es nie erlebt. Wir haben das auch in Versuchen getestet. Sobald der Alkohol, der in dem Gel drin ist, verschwunden ist, kann das eigentlich nicht mehr übertragen werden.
Da ist die Frage, wann umarmt man jemanden?
Ja, genau, das ist, also ich glaube, gerade wenn man mit dieser Gelhand irgendwas anfasst, eine Türklinke, unsauber arbeitet oder das Gel rumstehen lässt, dann glaube ich, kann es zu Kontamination kommen. Aber ich glaube, das ist ein bisschen übertrieben. Und eine andere Sache ist, also die älteren Männer profitieren vom Gel, weil wir das schneller steuern können. Nehmen wir auch mal an, es entsteht ein Prostatakarzinom. Es ist auch bewiesen, dass Testosteron keine Prostatakarzinome macht, aber es verhindert sie auch nicht. Und wenn eins entsteht und der PSA-Wert steigt, dann möchten wir jetzt nicht viel Testosteron haben, sondern wir brauchen erstmal weniger. Und wenn die Langzeitspritze erstmal drin ist, dann müssen wir warten. Da in dem Fall, also bei den älteren Männern, wird das Gel besser. Und wenn andere Männer jetzt so Anfang 30 sind und sagen, ja, ich habe jetzt noch keinen Kinderwunsch, aber in 2, 3 Jahren, dann würde ich jetzt auch nicht die Spermatogenese so runterfahren, denn das machen die Spritzen durch ihre ständige Anwesenheit, werden dann LH und FSH supprimiert und dann entstehen ja auch keine Spermien mehr, zumindest bei ungefähr 70-80% der Männer. Das kann man mit dem Gel besser handhaben, weil das nicht so stark auf die Suppression der Spermatogenese wirkt und natürlich auch beim Absetzen dann schneller die Spermien wiederkommen.
Ich glaube, das muss man nochmal ganz klar vorheben, weil ich glaube, das ist so ein Punkt, den die meisten wahrscheinlich entweder gar nicht wissen, ist ja auch keine richtige Nebenwirkung, weil am Ende, also ist ja auch die Frage, wenn man Progesteron gibt, ist Müdigkeit jetzt eine Nebenwirkung? Naja, das ist halt eine Wirkung von Progesteron und eine Wirkung von Testosteron, was exogen gegeben wird, ist halt, dass die hypophysären Hormone halt runtergehen. Was, du hast es gerade schon gesagt, dass keine Spermien mehr produziert werden, das bedeutet, Testosteron, also TRT-Therapie oder generell vielleicht auch nicht eine Replacement-Therapy, sondern auch die Gabe von Testosteron, selbst wenn man gute Testosteronspiegel hat, führt eigentlich dazu, dass Kinderwunsch damit nicht einhergeht, korrekt?
Ganz genau. Die wichtigste, für mich wichtigste Kontraindikation einer Testosterongabe ist ein Kinderwunsch. Also entweder bei Männern mit Hypogonadismus, die Testosteron bekommen sollen, oder es halt auch im Dopingbereich eugonadale Männer, die weit über das Normale hinaus substituieren, die haben ja dann häufig auch Probleme. Ja, die Spermien verschwinden. Und das ist ja eben halt auch die Idee der Kontrazeption, hormoneller Kontrazeption beim Mann, dass man Testosteron einsetzt, möglicherweise dann noch mit einem Gestagen mit dazu, um nicht 80% Azoospermie zu erreichen, sondern quasi 100%. Das kann man mit dem zusätzlichen Gestagen dann schaffen.
Wie ist es, also ich weiß, dass du dann mitentwickelt hast oder auch in der WHO-Studie mit drin bist. Nimm uns da nochmal so ein bisschen in diese Kontrazeption rein, weil das wäre ja eigentlich ein genialer Gedankengang, dass das nicht nur auf dem Rücken der Frau ausgetragen wird, sondern theoretisch auch auf dem des Mannes. Das ist ja also man kann ja eh nicht von Pille reden, weil es ist ja trotzdem eine Injektion. Das ist eine Spritze. Ne? Was wieder viele wahrscheinlich dazu bringt, das nicht machen zu wollen.
Ja, so. Ja, wenn es eine Pille wäre, wäre es besser.
Aber nimm uns mal mit, warum gibt's das nicht? Also warum existiert das bis jetzt nicht? Warum gibt es keine Pille oder auch keine Injektion für den Mann, die dafür sorgt, dass der Kinderwunsch quasi unmöglich wird? Warum ist das so? Das ist
eine tolle Frage, weil ich habe das ja eigentlich auch schon vor 25 Jahren gesagt, wir waren ganz kurz davor, ne? Und die WHO-Studie sollte eigentlich die letzte Studie sein. Und es gibt immer zwei Aspekte bei dieser Forschung. Wie wirksam ist das und welche Nebenwirkungen hat es? Und die Wirksamkeit konnte bewiesen werden mit dieser Kombination aus dem langwirksamen Testosteron-Undecanoat plus einem Gestagen, was in diesem Fall Norethesteron war, alle 8 Wochen gespritzt. Der Pearl-Index, das heißt also der Anteil der Frauen, die schwanger wurden, war deutlich besser als bei der Pille. Ne? Also es waren 4 Schwangerschaften auf 400 Paare. Ui. Also das ist wesentlich. Und das auch nur bei denjenigen, wo diese Medikation nicht super komplett funktioniert hat. Die hatten dann, die Männer durften mitmachen, wenn sie dann noch 1 Million Spermien hatten. Und da sind dann auch die Schwangerschaften aufgetreten. Bei Azoospermie, und das hatten die allermeisten, nämlich 96%, ist nämlich gar nichts passiert. Was dazu geführt hat, dass die WHO gesagt hat, wir stoppen diese Studie, waren die Nebenwirkungen, die so ein Expertenpanel, das jetzt natürlich nicht aus den Forschern bestand, sondern es muss ein unabhängiges Panel gewesen sein. Und das war es auch. Das waren Gynäkologen interessanterweise, die sagten, die Nebenwirkungen Depressivität, Stimmungsschwankungen, Libidoverlust oder Libidozunahme sind uns zu viel und unkontrollierbar. Wir stoppen diese Studie. Das war eigentlich der große Punkt. Die Industrie hat dann auch gesagt, das war ein anderer Punkt. Mensch, wenn wir jetzt so ein Präparat haben, dann macht uns das den Markt für die Pille kaputt. Wir verschieben einfach nur die Märkte, dass die Frauen nehmen die Pille nicht mehr, dafür kommen dann die Männer. Wir haben 2 Präparate, aber nicht mehr Gewinn. Also unterm Strich müssen wir diese 2 Präparate betreuen und vermarkten, haben wir einen Verlust. Darum wollen wir das nicht. Das war die Idee der Industrie dahinter. Man könnte jetzt natürlich genauso gut sagen, was den Frauen zugemutet wird. 10-15% Nebenwirkungen. Und das war der Anteil bei den Männern mit Stimmungsschwankungen, Gewichtszunahme und Libidoveränderungen. Das haben die Frauen unter der Pille auch. Und dazu noch das Thromboserisiko, was die Männer hier nicht hatten. Und die Frauen nehmen die Pille, wenn sie sie nicht vertragen, setzen sie sie ab. Generell ist der Trend ja sowieso im Moment so, dass immer weniger Frauen das machen, aber wird ja immer noch eingesetzt. Und so hätte man es machen können. Man hätte sagen können, Männer, ja, probiert es aus. Wenn ihr zu denjenigen gehört, zu den 90%, die kein Problem damit haben, dann ist es ja gut. Auch das Absetzen war so, dass die Spermien dann auch wiedergekommen sind innerhalb eines Jahres. Aber die ganze Idee ist auch nicht tot. Es gibt jetzt eine Studie, die gerade abgeschlossen wurde, und die Nachfolgestudie wird geplant, nämlich dann jetzt mit einem Gel zum Auftragen. Da ist Testosteron drin und Nesteron, also ein anderes Gestagen, was das auch dazu führt, dass die Spermien verschwinden. Und ich glaube, diese ganzen Probleme, die wir hatten mit Libidoverlust und Stimmungsschwankungen, sind nicht auf das Testosteron zurückzuführen. Das konnte man nämlich schön sehen. Die Testosteronspiegel waren eigentlich immer gleich. Die haben sich gar nicht so sehr geändert, weil die Dosierung ja so gewählt war, dass wir normale Spiegel hatten. Aber dieses körperfremde, synthetische Gestagen, das macht wahrscheinlich die Probleme, zumindest das Norethesteron. Das Nesteron, was jetzt in diesem Gel drin ist, das die Männer auftragen können, macht wahrscheinlich diese Nebenwirkung nicht. Wurden jedenfalls nicht berichtet bisher. Das könnte also ein Schlüssel sein, das einzusetzen. Noch dazu ist diese WHO-Studie ja auch in verschiedenen Ländern durchgeführt worden. Da sitzen wir auch gerade dran, das noch auszuwerten, immer noch. Und tatsächlich gibt es auch ganz unterschiedliche Spiegel an Metaboliten von Testosteron und Noradrenalin. Zum Beispiel das Dihydrotestosteron, das aus dem Testosteron entsteht, das sieht man in Indien kaum. Möglicherweise hat das was mit der Genetik zu tun, mit dem Essen. In Südamerika dagegen viel mehr als hier bei uns.
Bei dem gleichen Medikament.
Das ist genau das gleiche, vollkommen unterschiedliche Metabolitprofile über die Zeit und auch unterschiedliche Nebenwirkungen. Also wir hier in Europa und in Australien, das waren eher die Männer mit Libidoverlust und Depression. In Südamerika Libidoanstieg bis hin zu Schwierigkeiten in der Beziehung, weil die Männer dann sagten, ich habe keine Spermien, ich kann jetzt alles machen, was ich will. Okay. Das war nicht so gut für manche Beziehungen. Das ist ein anderes Problem, ja. Und in Indien ist gar nichts passiert, die fühlten sich einfach wohl. Also das muss man auch mit betrachten. Das hat jetzt nicht unbedingt was mit der Genetik zu tun, aber vielleicht auch, aber auch mit der Ernährung und kulturellen Dingen. Und das ist also ganz spannend. Und wenn wir jetzt schon dabei sind, es werden auch noch andere Ideen überlegt, die haben halt nichts mit Hormonen zu tun haben, zum Beispiel die Spermienbildung durch Vitamin-A-Antagonisten zu hemmen oder durch bestimmte Ionenkanäle, die man hemmen kann, die Beweglichkeit der Spermien einzuschränken oder ganz zu unterbinden.
Glaubst du, wenn man eine neue Studie mit einem unabhängigen Gremium machen würde, würde die Pille für die Frau noch zugelassen werden?
Das ist eine gute Idee. Also mit den Ergebnissen, die man damals hatte, Anfang der 60er Jahre, nee, glaube ich nicht. Die Pille für die Frau würde nicht zugelassen werden.
Weil ich habe mich jetzt gerade gefragt, du hast gesagt, Depression, Stimmungsschwankung, manchmal Libidoverlust, manchmal Libidoanstieg, Thrombose hast du gesagt, schlechterer Pearl-Index, also bei Frauen, wenn ich mir die orale Kontrazeption anschaue. Das heißt, eigentlich hätte man sich hinsetzen müssen und sagen müssen, wir schaffen die Pille für die Frau ab und nehmen die Pille für den Mann. Oder wir versuchen, die Pille für die Frau so zu verändern, dass das Nebenwirkungspotenzial besser wird oder der Libidoverlust besser wird. Was man da jetzt, also der einzige Unterschied zwischen diesen beiden Pillen ist ja, also klar, es gibt ja viele verschiedene orale Kontrazeptive für Frauen, ja. Gibt ja auch Mini-Pillen und Co. Aber ist ja das Testosteron eigentlich, oder? Das ist ja der relevante Unterschied.
Ja, bei den Frauen ist das Östrogen.
Genau. Und den Männern, aber ich habe ja in beiden eine Gestagen-Variante.
Ja, und die Gestagene sind die gleichen. Ne?
Ja, also
das kann Levonorgestrel, Noradrenalin,
also Zypotron, Acetat, alles. Man hätte ja drüber, oder man könnte ja drüber nachdenken, und das frage ich mich gerade, ob das einen Unterschied machen würde. Wenn die Frau jetzt die Pille nimmt, wenn ich der Testosteron dazugebe, senkt das dann die Nebenwirkung oder erhöht das die Verträglichkeit?
Das sind ganz tolle Ideen. Also erstmal müssen wir die Pille für die Frau verbieten, die Pille für den Mann erlauben, wo das doch weniger Nebenwirkungen hat und noch besser funktioniert. Ist radikal gedacht am Ende, aber finde ich, ist das eine gute Idee. Man muss aber auch sagen, als die Pille für die Frau entwickelt wurde, Anfang der 60er Jahre, da gab es für die Frau nichts. Die mussten sich darauf verlassen, dass der Mann das Kondom richtig anwendet oder sagt, ich pass auf. Mehr gab es für die Frauen nicht. Und die haben alle Nebenwirkungen in Kauf genommen für die Freiheit. Und damals war das eigentlich total toll für die Frauen. Das muss man auch sagen. Das ist ja jetzt über 60 Jahre her und es hat den Frauen unglaublich viel gebracht in der Zeit. Aber die Zeiten haben sich ja jetzt ja auch geändert. Ne? Insofern müsste man überlegen, ob die Pille für die Frau oder das Präparat für die Frau jetzt wirklich noch so sinnvoll ist in dieser Form. Weil es ist ja tatsächlich das Östrogen mit dem Gestagen drin und die Pillen werden ja teilweise auch über den Monat verändert, um den Zyklus ein bisschen nachzuahmen. Und was immer fehlt, ist das Testosteron. Und das fehlt auch in der Hormonersatztherapie für die postmenopausalen Frauen, also die Frauen, die in den Wechseljahren sind oder über die Wechseljahre hinaus. Die kriegen Östrogen mit Gestagen und das ist auch nicht natürlich. Denn alle Frauen haben mehr Testosteron quantitativ als Östrogen. wir Männer haben ungefähr 200 mal so viel Testosteron wie Östrogen, die Frauen aber immerhin 10 bis 20 mal so viel Testosteron wie Östrogen. Das heißt, die Frauen brauchen auch ein bisschen Testosteron. Und im Grunde genommen wäre das gut, das irgendwie in eine Pille mit reinzubringen. Testosteron kann man aber leider nicht in eine Pille reintun. Das wird in der Leber verstoffwechselt. Das müssten die Frauen anders machen. Oder zumindest in die Gele, die die Frauen für die Hormonersatztherapie
haben. Gynokadin oder so?
Ja, da ist Östrogen drin. Dazu nehmen sie dann Utrogest oder ein anderes Progesteronpräparat, was auch Sinn macht. Aber da könnte man und sollte man, und da denken auch viele drüber nach. Also jetzt gerade auch die Menopause-Spezialisten, Testosteron für Frauen in einer geringeren, viel geringeren Dosierung, die das widerspiegelt, was sie normalerweise gewohnt sind, macht Sinn. Was nicht nur, was die Libido angeht, sondern auch die Stimmung und kognitive Fähigkeit, also Dinge verarbeiten zu können, Stressresilienz, Schlafqualität, das alles hat sich gezeigt. Um das mal in Relation zu setzen, so ein Mann würde ungefähr 40 bis 60 Milligramm Testosteron-Gel auftragen und eine Frau vielleicht 5, höchstens 10 Milligramm.
Täglich.
Täglich. Manchmal auch noch weniger. Ne? Das weiß auch keiner genau, wie viel eine Frau nehmen sollte. Das wird aber auch, tatsächlich ist das gar nicht so selten von Frauenärzten verordnet, so als Compound-Medikation, die die Apotheken selber herstellen, weil es kein Präparat für Frauen gibt.
Aber wo stelle ich es dann ein? Quasi auf den Testosteronspiegel im besten Fall vor der Menopause? Oder messe ich da überhaupt noch mal nach?
Ja,
oder?
Das ist, wenn man das bei Frauen machen würde und tut. Und die Studien, die es dazu gibt, die stellen die Werte alle so zwischen 1 und 2, höchstens 3 Nanomol pro Liter ein. Und das sind so Bereiche, bei den Frauen schwanken ja die Testosteronspiegel, wenn sie einen Zyklus haben, auch ziemlich. Wenn sie einen Eisprung haben, sind die Werte fast 3 und ansonsten so um 1.
Was glaubst du, würde das gesellschaftlich mit uns machen, wenn die Pille für den Mann plötzlich dazukommen würde? Also auch so zwischenmenschlich, zwischen Mann und Frau in der Gesellschaft?
Ja, also viele Frauen kämpfen ja dafür und es gibt ja auch diese Vereinigung Better Birth Control, die von jungen Frauen gegründet wurde und die sehr viel erreicht haben. Unter anderem gibt es jetzt auch Fördergelder vom Bundesministerium und auch Firmen sind eingestiegen wieder. Also es tut sich im Moment total viel, weil es von den Frauen gewünscht wird, dass so ein Kontrazeptivum für Männer da ist. Und ich glaube, das wird gesellschaftlich schon einiges verändern. Das hat natürlich auch was mit Vertrauen zu tun. Viele Frauen sagen, also 80% der Frauen sagen, wir möchten, dass es ein Verhütungsmittel für Männer gibt. 40% der Frauen sagen, ich wäre damit zufrieden, wenn mein Partner das nimmt. Das sind also viel weniger. Das ist aber jetzt auch nichts Schlimmes, ne? Weil viele sagen, ja, das ist generell finde ich das gut, aber ich nicht. Ich will die Kontrolle selber behalten. Ich weiß doch nicht, was der macht. Mhm. Ne? Also das ist immer ein Unterschied. Eigentlich sind solche Dinge für eine Paarbeziehung gut. Ne? Denn wenn ein Mann jetzt einfach ein Mittel nimmt, das seine Spermienproduktion unterdrückt und er geht jede Nacht in den Club und sucht sich jemanden, das verhindert natürlich nicht sexuell übertragbare Krankheiten. Ne?
Wobei, das sollte man in einer Beziehung im besten Fall sowieso nicht machen, egal ob man jetzt keine Spermien hat oder nicht.
Nee.
Aber klar, logisch, verstehe den
Verstand. Nee, ich meine jetzt Single-Männer.
Nicht? Ach so, Single-Männer. Ja, die können, ach so, ja, das meinst du?
Ja, okay. Ich meinte, ja, natürlich.
Ja, die anderen, nee, klar, auch. Das könnte natürlich sein, dass das. Nee,
ich meine jetzt die Single-Männer, die können es nehmen und sagen, mir kann ja nichts passieren. Ne?
Könnte sein, dass das den, dass das die Rate an sexuell übertragbaren Krankheiten drastisch erhöhen würde, klar.
Mhm. Klar, muss man dran denken.
Ich gar nicht drüber nachgedacht, tatsächlich, aber das könnte sein. Aber du hast ja gesagt, das Thema ist noch nicht vom Tisch.
Nein.
Eigentlich?
Es ist gerade wieder total kommen. Also es gab viel Fördergelder vom Bundesministerium für Forschung und auch andere, die Firmen sind auch dabei, Bayer zum Beispiel. Und aus den USA, da gibt es die Male Contraception Initiative, die ganz aktiv ist. Und das Population Council, das dieses Gel, auch das Nesteron, entwickelt hat. Ich habe dieses Gel nach der WHO-Studie auch mit dem Testosteron auch mit als erster getestet an Menschen. Und es funktionierte einfach super. Also das muss man sagen, das ist nicht tot. Ne?
Lass uns vielleicht, ich habe noch 3 Kapitel, aber das schaffen wir sowieso nicht, so das ganze Thema rund um Fertilität noch. Aber lass uns vielleicht zum Abschluss noch einen Punkt aufmachen, von dem ich weiß, dass er nicht lange dauert und den auf jeden Fall ganz viele Leute interessieren würden, inkludiert meiner Wenigkeit, ist das Thema Supplemente. Wir machen super viel zu dem Thema und mich würde mal dein Take zum Thema natürlich, also was heißt natürlich, sei jetzt mal dahingestellt, ob Ashwagandha zu supplementieren natürlich ist, aber ist ja noch keine TRT. Und die Menschen, die jetzt sagen, ich möchte, oder die Männer per se, die sagen, ich möchte mein Testosteron auf noch nicht medikamentöse Weise erhöhen, was für Möglichkeiten haben die und ist das was, was ihr in der Praxis überhaupt anwendet?
Also ich sehe ganz viele Männer, die was machen und was typisch ist, wären so pflanzliche Stoffe, die dem Tamoxifen sehr ähnlich sind. Das Tamoxifen ist ja ein selektiver Östrogenrezeptormodulator, also nicht wie das Anastrozol, was die Umwandlung von Testosteron in Östrogen hemmt, sondern es blockiert oder moduliert den Östrogenrezeptor und sagt dem Gehirn damit auch, es ist nicht genug Östrogen da. LH und FSH steigen an und damit steigt die Produktion von Testosteron in den Hoden und auch möglicherweise die Spermienzahl. Das wäre auch zum Beispiel ein Mittel, um einen Hypogonadismus zu behandeln, gerade bei jemandem, der übergewichtig ist und der einen Kinderwunsch hat. Zum Beispiel so einen Aromatasehemmer oder einen selektiven Östrogenrezeptormodulator wie das Tamoxifen oder Clomifen einzusetzen. Und wer das nicht machen will, greift häufig auf Pflanzenstoffe zurück, die ähnlich funktionieren. Und da gibt's eben Tribulus terrestris und Tonkat Ali und das Horny Goat Weed.
Hat ein guter Name.
Ja, das ist halt, kommt aus den amerikanischen Kontinenten. Da hat man es halt beobachtet. Wenn die Ziegen das gefressen haben, dann hatten sie entsprechende Wirkung. Ne? Darum heißt das Kraut so. Und Tribulus kommt ja eher aus dem Mittelraum, Memerraum und das Tonkat Ali aus dem asiatischen Raum, ganz unscheinbare Pflanze, habe ich da in Malaysia auch wachsen sehen. Das funktioniert. Man muss aber einfach nur wissen, wenn man es kauft, wo kommt das her? Ne? Wer hat das angebaut? Wie hat er das verarbeitet? Hat er da noch irgendwas zugemischt, um das zu strecken? Hat er Pestizide angewandt? Ist das da überhaupt wirklich drin? Das ist alles ein unkontrollierter Markt. Mhm. Wenn man eine Quelle hat, der man vertrauen kann, dann habe ich zumindest, ich habe es ganz nicht verschreiben. Ich rate den Leuten da auch jetzt nicht aktiv zu, aber ich sehe, dass manche das machen und sagen, darf ich es weiternehmen? Dann sage ich, ja, machen Sie das ruhig. Dann sieht man, dass das bei einigen, die offensichtlich ein gutes Präparat erwischt haben, funktioniert. Dann ist LH und FSH sind hoch, Testosteronwerte auch, genau wie unter Tamoxifen.
Aber es ist von der Potenz natürlich nochmal deutlich niedriger, oder nicht?
Ähnlich. Nee, also kommt immer drauf an, wie viel die nehmen. Also ich habe Werte gesehen darunter, wo ich sagte, sie nehmen Tamoxifen. Hm. Nee, ich dachte, das ist Tribulus.
Ach, crazy.
Ja, das geht.
Das habe ich jetzt aber so auch noch nicht gesehen. Wie ist mit 2 anderen Substanzen in diesem Nahrungsergänzungsmittelmarkt schon mal mit Ashwagandha gearbeitet?
Ich nicht. Ich höre es immer von Patienten, die gerade so viel Sport machen und sich selber optimieren wollen. Und die haben dann eine ganze Liste an Omega-3-Fettsäuren und Ashwagandha und Zink und Kurkuma. Und ja, und daher kenne ich das. Ich kann aber ehrlicherweise nicht viel über die Wirkung sagen. Und ich weiß auch gar nicht, ob viel über die Wirkung bekannt ist.
Ich würde sagen, tatsächlich Ashwagandha ist das belegteste von, also ja, Tribulus vielleicht jetzt nicht, aber es ist auf jeden Fall belegter und auch an Menschenstudien im Verhältnis zu Tonkat Ali zum Beispiel. Es macht so ein bisschen, wir haben ja eben über diesen Pregnenolon-Stil geredet und es macht etwas Ähnliches, kommt eigentlich nur zu einer funktionellen Testosteronerhöhung, funktioniert aber nur, wenn ich einen erhöhten Cortisolspiegel, also viel Stress habe. Also es wird weniger dann in Cortisol umgewandelt, sondern mehr Richtung Testosteron herum.
Okay, neben Nierenachse.
Genau. passiert ja auch nur bei Männern, bei Frauen mhm passiert das de facto nicht, wirkt sich aber sekundär auf Schlaf und auch auf mentale Gesundheit und Co. aus. Gab es in den letzten 8 Monaten ein paar Case Studies bei leberkranken Menschen, wo das ganze Thema zu potenziellem Leberproblem geführt haben soll, wobei das sind einzelne Case Studies, weiß ich immer nicht, wie man das auch einordnen gehört soll. Und ist auch die Frage, wie genau wurde das erfragt, und dann hast du jemanden, der hat irgendwie eine Problematik und der nimmt halt auch Ashwagandha und dann wird das genau halt in Korrelation gelegt. So,
also das, würde ich sagen, ich höre es ja auch immer wieder, Ashwagandha wird eingenommen, ich selber weiß einfach zu wenig darüber, aber ich würde das jetzt nicht auch nicht negieren. Was aber auch wichtig ist, und wenn die Leute sagen, jetzt kommt er wieder mit seinem Grapefruit-Saft. Grapefruit enthält Bergamotin und das hemmt das Zytochrom P450. Das heißt, es führt nicht zu mehr Testosteronproduktion, sondern zu weniger Testosteronabbau. Und darum ist Grapefruit-Saft auch in klinischen Studien für neue Testosteronpräparate nicht erlaubt, weil es den Testosteronspiegel um 20% steigern kann. Nicht durch mehr Herstellung, sondern durch weniger Abbau. Oh. Und damit kann man auch was erreichen. Ist natürlich auch ganz schön sauer und jeden Tag 0,2 Liter, das wäre so ein größeres Glas oder mittelgroßes Glas frischen Grapefruit-Saft oder wie man den halt kaufen kann, aber nicht den mit Zucker, sondern den ganz normalen, sauberen, der würde schon einiges bewirken. Und ein Gegenteil dazu, also eine Induktion des Zytochrom P450, macht Johanniskraut. Das sehen wir ganz häufig bei Patienten, die Johanniskraut nehmen, um ihre Stimmung aufzuhellen, weil sie sich ja schlecht fühlen. Und es wirkt auch ein bisschen antidepressiv, senkt aber die Testosteronspiegel total. Mhm. Nämlich auch so um die 20-30%. Boah, ja, schon und wenn potent man dann noch Statine dazu nimmt, dann ist man richtig hypogonadal.
Wie ist das mit Zink? Ist das was, worauf ihr eingeht, so als Aromatase-Hämmer?
Ja, habe ich auch gehört. Kann ich jetzt nicht belegen, dass Zink die Aromatase hemmen kann. Ist auf jeden Fall wichtig für ja, generell Muskelfunktion und Haarwachstum. Und was mir einfällt, ist, der wichtigste Wingman des Testosterons ist das Vitamin D. Ne? Also Vitamin D, das haben wir auch in Studien schön zeigen können, dass Testosteron funktioniert gar nicht so richtig, wenn man ein Vitamin D-Defizit hat. Oder wenn er ein reines Vitamin D-Defizit hat, macht das fast die gleichen Symptome wie ein Testosteronmangel.
Wo wird, also was ist für dich ein Vitamin D-Mangel? Ich nehme an, ihr messt das dann?
Ja, also Werte ab 25 gelten als normal. Nanomol ist ein bisschen höher. Ja. Ne? Nanogramm. Am besten für die Knochendichte wären dann zwischen 40 und 60. Aber wir sehen hier ganz viele Leute, die aus dem Winter rauskommen. Das ist natürlich auch ein Vitamin, das durch Sonneneinstrahlung mit erzeugt wird. Die kommen mit Werten um 12. Und fühlen sich total schlecht. Und gerade auch bei Leuten, die hierher gekommen sind und aus Ländern kommen, wo mehr Sonne scheint, die haben dann Werte um 3 und fühlen sich total schlecht. Mhm. Das ist natürlich nicht so gut.
Das ist für das komplette hormonelle Thema relevant, ne? Wobei Vitamin D ja eigentlich auch ein Hormon ist.
Vitamin D ist ein Hormon, ja.
Ich glaube, die meisten haben immer noch so diesen Begriff Vitamin im Kopf und werden da so ein bisschen unterrepräsentiert.
Ist nicht so wichtig, ja. Das ist, Vitamin D ist ein Hormon, das dem Testosteron sogar echt ähnlich ist. Ne? Und Testosteron fördert die Vitamin D-Aufnahme aus dem Darm. Das wird ja nicht nur über die Haut durch Sonneneinstrahlung hergestellt. Insofern das Vitamin D scheint auch die Androgenrezeptorexpression zu fördern, sodass das Testosteron möglicherweise viel besser wirkt. Mhm. Also die beiden arbeiten gut zusammen.
Also wir bleiben bei dem Punkt Vitamin D eigentlich für jedermann einen relevanten Punkt.
Nicht überdosieren. Denn,
genau, ne? Nicht überdosieren. Mhm. Wobei vielleicht letzter Punkt dazu, weil du das jetzt nochmal angedeutet hast, was sind da deine Gedanken zum Überdosieren?
Also es wird immer wieder berichtet, Stein, Bein, Magenpein, ne? Also dass Nierensteine entstehen können, zu viel Calcium im Blut vorhanden ist durch eine Vitamin-D-Überdosierung. Ich habe schon hohe Werte gesehen von Patienten, die es ein bisschen übertrieben haben, so mit 150 Nanogramm pro Milliliter, aber Symptome hatten die auch noch nicht.
Würdest du sagen, das ist dieses Überdosierungsthema, klar ist das relevant, aber wenn ich mir angucke, wie oft über Mangel versus Überdosierung berichtet wird, der so 70% in der Überdosierung und nur 30% beim Mangel, spiegelt aber ja nicht die Realität eigentlich wieder, oder?
Nein, die Realität ist allein von den Patienten, die wir hier so jetzt, das ist natürlich wirklich jahreszeitabhängig, im Februar sehen, da 80% Vitamin-D-Mangel und vielleicht 5%, die wir Bescheid wissen und es übertreiben, haben dann sehr hohe Werte. Mhm. Und die meisten, die Vitamin D einnehmen, sind schon vorsichtig und nehmen eine Einheit 20.000 pro Woche oder 2.000 pro Tag und so und liegen damit schön um die 30 bis 40 Nanogramm pro Milliliter.
Ja, perfekt. Michael, ich könnte mit dir noch in so viele Themen rein. Ich habe tatsächlich echt noch so viel von Beziehung, Männlichkeit, Fertilität und auch dieses ganze Thema rund um Depressionen nochmal. Wir sind jetzt schon bei 2:15. Ich glaube, wir müssen das die Leute... Das
ist mir gar nicht aufgefallen.
Ja, das ist ein gutes, gutes Argument und ein guter Punkt. Spricht ja für unsere Konversation. Wir müssen die Leute dazu einfach motivieren, dass sie in die Kommentare nochmal reinschreiben und wir einfach eine zweite Episode irgendwann aufnehmen. Mir hat es mega viel Spaß gemacht. Ich habe mega viel für mich alleine schon mitnehmen können. Ich denke, die meisten Leute konnten super viel für sich mitnehmen. Eine letzte Frage zum Ende habe ich immer. Versuch dir mal folgendes Szenario vorzustellen. Du arbeitest zwar noch in der Klinik, aber alle Podcasts, alle Sachen, die du jemals gemacht hast, auch der Podcast jetzt hier, ist gelöscht. Es ist nichts da und du hast jetzt 60 Sekunden Zeit, den Leuten in 60 Sekunden wirklich nur das Relevanteste über das Thema Testosteronmangel, Männergesundheit mitzugeben. Was würdest du ihnen sagen?
Testosteron ist das Hormon, das den Mann ausmacht und das ist auch für Frauen wichtig. Das Testosteron hat nicht nur was mit Sex und Muskeln zu tun, sondern auch mit dem Wohlbefinden, mit der Knochendichte, mit dem ganzen Mannsein, aber auch mit der Kognition und mit unserem Wohlbefinden. Das ist einfach ein ganz wichtiges Hormon, auch damit man Mann sich wohlfühlen kann. Und wenn ein Mensch kommt, der einen Testosteronmangel hat, und tatsächlich diese Symptome berichtet, dann verdient er auch eine Substitution. Vorausgesetzt eben, er hat keinen Kinderwunsch.
Mega, Michael. Das war wirklich tatsächlich fast genau eine Minute. In dem Sinne, vielen, vielen Dank. Schön, dass du da warst. Schön, dass du den Weg von Münster nach Köln auf dich genommen hast. Hat mir große Freude bereitet. Und ich würde sagen, die letzten Worte gehören dir.
Ja, vielen Dank, Timo. Das hat richtig Spaß gemacht. Und es, wie gesagt, es gibt wirklich total viele andere Sachen noch. Gerade was so die soziale Interaktion und Testosteron angeht. Und da könnte man noch ewig
drüber reden. Ja, auch Schilddrüsenverbindungen und so. Ja, also mich würde mega viel da noch interessieren. Mhm. Aber wir müssen einfach überlegen, ob wir nochmal eine zweite Runde machen.
Mhm, gerne.
Michael, in dem Sinne, vielen Dank, dass du da warst. Und ich würde sagen, bis bald.
Ja, danke. Und ich auch.